Der dritte Advent ist da und wir haben uns mal wieder eine Folge aus dem Premium-Feed des letzten Jahres rausgekramt und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß damit haben. In dieser Folge, wie geil, geht es nämlich darum, dass wir über Sachen sprechen, die wir hervorragend und spaßig finden. Was es sein wird, das werdet ihr gleich erfahren, aber auf jeden Fall gibt es schon eine ganze Menge mehr auf nerdpodcast.de im Premium-Feed. Da einfach mal auf den Steady-Button klicken und wenn ihr wollt, könnt ihr dort eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen und mal in unseren Premium-Feed reinhören. Jetzt einen schönen dritten Advent und viel Spaß! Kennt ihr sie noch? Die erfolgreichen Zeiten, wo man im Koop irgendwas Schönes gespielt hat, einfach weil man Bock darauf hatte. Und das scheint jetzt offensichtlich wieder zurückzukommen. In der aktuellen Ausgabe Wie geil reden wir über Koop-Spiele und was sie so besonders macht und warum sie so einen Spaß machen. Also hört gerne rein und jetzt viel Spaß mit Wie geil.
Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Wie geil, den Format, bei dem wir einfach sehr viel Positives reden. Früher ein technikvisiertes Format, heute eher ein, wir wollen auch mal schöne Sachen thematisieren und Spaß haben. Ich weiß, das ganz verrückt ist. Und natürlich habe ich die Spaßbombe überhaupt dabei, Nerdy High.
Hallo, habe ich da gerade schon wieder Ironie rausgehört oder Sarkasmus?
Nein, du bist eine Spaßbombe.
Ja, ja.
Das ist es, aber wenn du das so empfängst, dann mache ich den guten alten Move, wenn man sich auf Twitter entschuldigt. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Es tut mir leid, dass meine Worte dich so fühlen lassen.
Ja, das finde ich jetzt
die Nicht-Entschuldigung halt.
Das finde ich jetzt aber auch ganz wild. Also,
Nein, ich weiß ja, wir können auch tatsächlich sehr viel schwärmen. Ja. Also wir haben die Fähigkeit, sehr glücklich zu sein. Es sei denn, wir haben unser anderes Format, dann haben wir das Recht, grumpy zu sein. Aber nein, heute wollen wir glücklich sein, heute wollen wir über eine schöne Sache reden, denn es gibt tatsächlich eine Sache, die mir in letzter Zeit aufgefallen ist, die mich sehr, sehr glücklich macht. Mhm. Also, ich rede mal kurz ein bisschen über mich. Ich habe früher sowas wie Savage gespielt. Ich weiß nicht, ob du Savage kennst.
Es sagt mir was vom Namen her.
Es war so ein Spiel, du hattest halt Menschen gegen Monster oder Biester sozusagen, ein teambasierten Spiel. Ich glaube, es waren 32 bis 32 Spieler, die gegeneinander gespielt haben. Und einer von jedem Team war immer der Commander, der so top-down-mäßig RTS-Style Gebäude platziert hat, den Spielern Befehle geben konnte und all so ein Kram. Also ein super geiler Hybrid theoretisch aus RTS, Shooter und auch ein bisschen Jump'n'Run tatsächlich, weil die Biester zum Beispiel hatten eine Third-Person-Ansicht und die Menschen hatten eine First-Person-Ansicht. Und dann haben noch die Commander, die hatten eine RTS-Ansicht. Eigentlich ein super geiles Spielkonzept. Und das habe ich ewig gespielt. Also richtig schön competitive. Und ich war tatsächlich auch einer der Besten eine Zeit lang, die das Spiel dann gespielt hatten. Das hat mega viel Spaß gemacht. Hervorragendes Spiel. Und danach kamen halt noch andere Spiele wie Overwatch. Habe ich sehr viel gespielt. Also ich hatte so viel Overwatch gespielt, dass es wahrscheinlich schon gar nicht mehr gut ist, was es tut. Aber mir fiel irgendwann auf bei diesen ganzen teambasierten Sachen. Und ich habe auch so Sachen wie Counter-Strike ausprobiert. Ich habe Valorant ausprobiert. Ich habe sehr viel Smite gespielt. So in Sachen MOBA-Bereich. Also, wenn ich sage sehr viel, dann rede ich immer von tausender Stunden. Ich kriege jetzt nicht so, ich habe 10 Stunden mal Smite gespielt. Nein, in Smite habe ich wahrscheinlich so 1.000-2.000 Stunden meines Lebens rein investiert.
Okay, wie macht man das? Neben diesem ganzen anderen Spiel, das einzige Spiel, was ich so lange gespielt habe, ist Counter-Strike und zwar von der Beta bis heutzutage zu CS2. Und lass mich da keine Ahnung, wie viele Stunden haben.
Smite war auch in der Beta, um es anzumerken, als ich angefangen habe. So funktioniert das. Das Spiel ist halt schon uralt und man hat es halt immer mal wieder gespielt. Und dann sammelst du halt Stunden ohne Ende an. Ich habe es sogar gespielt, bevor es auf Steam war. Das heißt, ich weiß, dass die Zahl, die da drin steht, ist halt nicht die echte. Ja. Eine Freundin von mir hatte mich dann eingeholt. Ich weiß, klingt bescheuert. Aber auf Steam. Und die war dann irgendwann über mir ein Level. Das heißt, ich wusste, ich muss mindestens so viel Zeit investiert haben, weil damals gab es dieses Level-System in der Art noch gar nicht.
Oh mein Gott.
Was natürlich für mich dann auch immer sehr schockierend letztendlich war.
Ich finde, dieses Savage, das sieht aus wie Giants. Sagte Giants noch was?
Ach, ist das nicht dieses
mit Citizen Kabuto, dieses auf Humor getrimmte, wir spielen kleine Marinefiguren gegen Kabuto-Monster und so. Ultra schickes Spiel damals gewesen. Und da gab es auch einen übelst geilen Multiplayer, aber dazu komme ich gleich. Ich wollte es jetzt nur bloß mal erwähnt haben, das sieht dem verdammt ähnlich. Also, ja.
Ja, genau. ich sehe es auch gerade. Ja, aber ich glaube, es war dann wahrscheinlich vom Spielprinzip doch noch sehr anders. Aber dennoch, also wie gesagt, dieses Spiel habe ich sehr viel gespielt. Und jetzt kommt so die Problematik bei der ganzen Sache, auf das ich jetzt hinauskommen möchte. Und dann können wir den Übergang machen oder noch deine Thematik kurz haben. Aber meine Problematik bei diesen Spielen am Ende war, ist, ich hatte gute Zeiten, logisch, ich hab Spaß gehabt, sonst hätte ich das nicht gespielt. Aber es gab auch diese richtigen Low Points, diese richtigen schlimmen Zeiten in Overwatch, in Savage, in Smite. Und das sind meistens die Momente, wo andere Menschen mit ins Spiel kommen.
Wir bleiben wie geil. Ich wollte es nur noch mal
wissen. Aber das ist ja das Ding. Wir kommen am Ende ja zu den Geilen sozusagen. Okay, weil das ist worauf ich hinaus will. Aber ich muss erstmal erzählen, was halt schlecht ist, um dann zu kommen, was geil ist.
Ja.
So. Denn das ganze Problem ist natürlich, es sind teambasierte Spiele. So, es sind keine Spiele, wo du halt alleine machen kannst. In Savage sozusagen, wenn du einen beschissenen Commander hattest, dann kannst du vielleicht gute Spieler haben, die sozusagen gut die anderen Einheiten platt machen. Wenn der Commander Scheiße baut, dann hast du trotzdem verloren, weil der muss ja dafür sorgen, dass ihr vor was preschen könnt. Der muss neue Garrisons bauen. Garrison war halt die Spawnpunkte sozusagen. Das heißt, man muss ein Gebäude aufbauen lassen, damit man so ein sneaky irgendwo sich eine Garrison bastelt, damit das gegnerische Team da spawnen kann, um dann schnell die andere Basis kaputt zu machen. Also ein Kram. Es ist wichtig, einen guten Commander zu haben. Mhm. Oder ein Overwatch natürlich. Ne? Das Overwatch ist wirklich ein Spiel. Du kannst einen geilen Spieler haben, wenn die anderen kacke sind, dann vergiss es. Oder teilweise sogar so, du kannst 4 geile Spieler haben und wenn der Rest des Teams kacke ist, dann kannst du auch vergessen, weil alle müssen dann gleich gut an selben Strang ziehen, letztendlich. Mhm. So, es gibt so viele Situationen in diesen Spielen, wo du der geilste Ficker sein kannst und trotzdem verlierst und garantiert auch jemand dir die Schuld dafür noch geben wird. Weil es ist ja noch ein Spiel, was man mit anderen Menschen zusammenspielt. Mhm. Und das habe ich für mich irgendwann so gemerkt. So, vor allem natürlich, jeder, der MOBA gespielt hat, der kann davon wahrscheinlich endlose Geschichten erzählen. So, Smite war auch natürlich in der Hinsicht noch das Schlimmste. Aber dennoch, alle anderen waren auch irgendwo ziemlich abfuckend, weil du investierst halt so viel Zeit in eine Runde. So, wie lang eine MOBA-Runde gehen kann, die kann über eine Stunde gehen. Oh. Wie lang so eine Savage-Runde gehen konnte, wenn es keinen Counter gab. So, das hat auch teilweise 2 Stunden gedauert, wenn die Teams wirklich gleich gut waren. Mm. Und Overwatch hat immerhin noch eine Art Timer, so das wird auf jeden Fall enden. Aber auch da, das ist auch gerne mal 15 Minuten deines Lebens, die in eine Runde investiert werden, wo du keine einzige Sekunde davon genießt. Mm. Und das ist so, was mich eigentlich immer abgefuckt hat. Und dann gab es da so ein kleines Videospiel von so einer unbekannten Firma wurde das entwickelt. Wie hieß sie? Valve, ja. Die haben da so ein Spiel gemacht. Und das heißt Left 4 Dead. Mhm. Left 4 Dead macht mir jedes Mal, seitdem Left 4 Dead erschienen ist, unendlich viel Spaß. Heute noch, ich spiel's immer noch. Es ist grandios. Eines der wundervollsten Spiele, die wahrscheinlich jemals erschaffen wurden, um mit Freunden online zusammen ein Videospiel zu spielen. Und der große Unterschied, und darauf wollen wir heute hinaus, ist, Left 4 Dead ist Koop und nicht PvP. Mm. Und das ist das Schöne, Koop ist zurück. So, was wolltest du noch sagen? Du wolltest irgendwas sagen.
Ja, Giant Citizen Kabuto hatte auch ein sehr interessantes Level-System. Multiplayer. Also, du hattest erstmal einen Singleplayer. Ich glaube, das nehme ich mal bei kurz oder gut auseinander. Kurz und gut, ist egal. Kurz, aber gut. So, du hattest halt einen ganz normalen Singleplayer sozusagen. Und da konntest du dann mit so einem Marine, so einem kleinen spielen, dann konntest du mit Kabuto spielen und dann konntest du halt noch mit so einer. Die fällt mir immer nicht ein. Ich weiß nur, dass sie hat eine nackte Brüste. Gut, das ist mir, also nur nicht in der amerikanischen Version, da hatte sie einen BH an. Naja, eins der wenigen Spiele, was bei uns ungeschnitten war und bei dem, wobei wir hatten, glaube ich, grünes Blut, die Amerikaner hatten rotes Blut, dafür hatten wir Brüste. Und
das ergibt Sinn tatsächlich in Deutschland, so doof es klingt.
Ja, und die Amerikaner nicht. Jedenfalls, die hast du halt nacheinander gespielt und die gab es halt auch im Multiplayer. Und da hattest du halt, wo du gerade das Thema Koop erwähnt hast, wenn du als Marine gespielt hast sozusagen, also als einer dieser kleinen Wesen, dann musstest du dich mit anderen zusammentun und erstmal eine Basis aufbauen, um dich zu verteidigen gegen den Kabuto, den auch jemand gespielt hat. Dann hat jemand noch die Alte da gespielt. Mir fällt der Name nicht ein. Jedenfalls, das war auch so ein richtiger, das war auch schon sehr Koop-lastig, aber ich sag's mal so, wie es ist. Eigentlich hast du die Basis nur aufgebaut, damit der Kabuto die am Ende komplett einreißen kann. Also in unseren Spiel-Sessions hattest du niemals eine Chance. Aber es war so unterhaltsam, gegen den dann zu kämpfen. Das war sozusagen der Vorläufer von, du wirst es sicherlich erwähnen wollen, aber wie hieß dieses Spiel, wo 5 Leute gegen Monster angetreten sind?
Evolve. Oder Evolve, je nachdem,
wie du es aussprichst. Genau. Und das war wirklich fantastisch, das Spiel. Also das war schon der weite
Vorgänger. Die Idee war hervorragend. Also ich bin da komplett bei dir. Ich finde auch schade, dass das Spiel so hart gestorben ist, direkt nach dem Launch. Ich glaube einfach nur, dasselbe Prinzip nutzt ja auch Dead by Daylight zum Beispiel. Das ist ja, geht in dieselbe Richtung. Du hast ein Monster und die anderen müssen in dem Fall eher davor flüchten. Bei Wolf war es ja eher, du musst das Monster jagen, bevor das Monster seine Objectives sozusagen erfüllen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was Nintendo ja auch sehr hart pushen wollte, diesen asynchronen Multiplayer, wie sie es ja bezeichnet haben, dass sozusagen Leute miteinander spielen, aber wer anderes spielt das Spiel anders. Der hat eine andere Art, wie das halt dann gemacht wird. So in dem Fall natürlich meistens mit dem Gamepad, dass er eine andere Ansicht hat oder sonstiges. Aber klar, bei Evolve war es halt, du warst das Monster, hast komplett andere Fähigkeiten, anderes Movement. Bei Daylight bist du halt das Monster, hast deine eigenen Fähigkeiten, hast deinen eigenen eine Objective und all so ein Kram. Das ist auf jeden Fall gut, aber auch da ist wieder dasselbe Problem. Es ist abhängig von den anderen Spielern, ob das Spiel am Ende Spaß machen wird oder nicht. Das ist, was ich schwierig ansehe. Sobald es immer PvP ist, geht es immer darum, sind deine anderen Spieler überhaupt fähig, dieses Spiel zu spielen? Und vor allem auch Dead by Daylight habe ich Runden gespielt, die waren so katastrophal, weil du einfach so bekloppte, dumme Menschen in deinem Team hattest. Oder noch viel schlimmer, es waren irgendwelche Cracks, die wahrscheinlich nichts anderes spielen als dieses Spiel, und es irgendwie schaffen, so um Monster sozusagen herumzulaufen, dass man überhaupt nichts tun kann. Und du einfach hilflos bist, so, obwohl du das Monster bist. Du hast das Gefühl, die Menschen sind eher die Gefahr und du musst flüchten, weil die einfach dich so ausspielen können. So, es ist echt. Das ist so, worauf ich hinaus will letztendlich. Ne? Also auch bei dem Spiel, bei diesen Giants wahrscheinlich, wird es auch in die Richtung gehen. Ich meine, gut, da wird wahrscheinlich eh die Idee sein, wenn du als Mensch die Basis baust und das Monster macht die kaputt und das ist teilweise der Spaß daran, dann geht es dann noch ein bisschen weiter. Also du bist halt ja nicht sauer in der Hinsicht, wenn das alles kaputt gemacht wird. Aber bei dem Spiel ist es halt so, für mich das Problem, du investierst viel Zeit in eine Runde und du hast dann halt am Ende einfach keinen Spaß und bist einfach nur genervt, hoffst, dass die nächste Runde besser wird, dann wird sie auch scheiße und dann gehst du einfach mit einem richtig beschissenen Gefühl ins Bett und bist einfach nur sauer und schlecht gelaunt. Das ist, was ich an mir beobachtet habe und bei meinen Freunden. So, das ist häufig ja immer, das heißt, wir machen noch eine Runde und jeder weiß, das hätte man nicht tun sollen. Wir hatten jetzt gerade eine gute Runde, warum mussten wir sie ruinieren mit einer schlechten Runde zum Ende? Das ist so das, was mich halt immer abfuckt bei den ganzen PvP-Sachen. Und Gott sei Dank, wie ich ja meinte, Left 4 Dead hat es damals gezeigt, Koop ist eine geile Sache und es gab ja mal wieder so ein paar Koop-Spiele, sowas wie, vor allem Nintendo hat es natürlich dann wieder viel probiert mit Four Swords zum Beispiel, also Zelda Four Swords, was auch großartig ist, allein von der Idee her, so, dass du Oldschool Zelda machst, aber du kannst es halt zu viert spielen. Grandios, ich wünschte, das würde Nintendo mit allen ihren Marken einfach mal ausprobieren. Ich meine, gut, Nintendo hat es mit Mario irgendwo auch gemacht, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Zelda ist cool, weil dann kannst du auch gemeinsam Puzzle und sowas lösen. So,
was hat denn Nintendo mit Mario gemacht?
Naja, 4-Spieler-Multiplayer. Dass du halt sozusagen Mario gleichzeitig mit anderen Leuten zusammenspielen kannst im Koop oder gegeneinander, je nachdem, wie du es siehst.
Ach so, die 2D, ah ja.
Aber ja, ja, die 2D,
das geht irgendwie total unter. Das Erste, was mir so einfällt bei Mario, ist Super Mario Brothers, wie, wo er da die Plattform gesetzt hat und dann fasse ich mir so an den Kopf und denke so.
Ach so, nee, ist wie das Asynchrone, nee, oder Gao Galaxy, wo du Sternteile schießen kannst und Gegner festhalten kannst, oder Odyssey, wo du halt Cappy, so, das ist rum, ja, nee, nicht die Art von Koop, das ist für mich schon wieder asynchroner Koop, weil der eine Spieler macht was anderes als der eigentliche Spieler, so. Cool wäre es natürlich, wenn wir wirklich mal unser Mario, Luigi und Mario 64 bekommen würden mit Splitscreen, so, wir haben ja die Mods, die das ja alles rekonstruiert haben, dass das jetzt ja ernsthaft möglich ist, dass Mario und Luigi gleichzeitig die Gegend laufen, was super, super cool ist. Also, ich glaube, das wurde sogar schon auf dem N64 portiert, ich muss mich nochmal informieren, also so eine Mod, wo du halt dann wirklich in Multiplayer spielen kannst. Man bräuchte natürlich dann die Optimierungen von hier, wie ist der, Kaso? Du weißt schon. Case, genau. Case. Mhm. Ich glaube, man wollte seine Optimierungen, damit es dann auch mit stabilen 30 Bildern läuft. Aber es ist laufbar auf dem N64, was schon ziemlich cool ist. Oh. Und das wäre cool gewesen natürlich. Hätte man natürlich Mario 64 mit einem Koop gelauncht. Ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich auch so ein Ding gewesen, dann würde Mario immer einen Koop gebrauchen müssen in Zukunft. Was super witzig wäre, Mario Sunshine auch einfach mit Luigi spielen zu können, mit einem anderen Spieler zusammen. Das wäre, glaube ich, tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, für mich der nächste Schritt, was man in 3D-Mario probieren sollte. Außer 3D-World, logischerweise. Aber so ein klassisches Adventure-Ding. Ja, aber
Ich weiß nicht. Also für Mario, ich halte Mario einfach nicht für das richtige Genre. Mario ist ein Genre vor allem. Jump'n'Run ist
Ich meine, irgendwo ist es das schon heutzutage.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da Mario für nehmen würde. Weil ich bin ganz ehrlich, das sind so Games, die will ich eigentlich alleine spielen oder wenn ich sie spiele, dann abwechselnd in einer Herausforderung. Hm. Weil alles andere ist so, ich weiß nicht, dann springt der eine daran und dann musst du das irgendwie einschränken mit dem Bewegungsraum oder du bräuchtest
extra Level. Ja, aber was ist, wenn das nicht wäre? Was ist, wenn das einfach wirklich so wäre wie, du kannst ein Level 1 sein, der andere kann Level 2 sein und es läuft einfach?
So, was ist Splitscreen dann sozusagen.
Ja, genau. Du hast Splitscreen und der eine ist in New Donk City und du bist irgendwie gerade hier an dem Beach-Level und es funktioniert einfach.
Also so. Das ist dann quasi wie im Mario 64 Multiplayer, die Sterne dann nur zusammengezählt werden.
Genau, dass du sozusagen sagen kannst, jo, wir machen jetzt den ultimativen Run. Mhm. So, wir machen Speedrun, du kümmerst dich um die Level, ich kümmere mich um die Level, sowas. Also du kannst einfach dein eigenes Spiel wieder am Ende was machen, was früher häufiger war als heute auf jeden Fall. Mhm. So, dass du wirklich was weiß ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in fucking South Park Rally verbracht habe. Weil wir rausgefunden haben, dass es gibt ein Item, das war eine Kuh. Und wenn du darüber gefahren bist, ist sie halt explodiert und hat unter gewissen Umständen dich nach oben katapultiert mit der Physik-Engine, die das Spiel hatte. Und dadurch konntest du an Orte gelangen, wo du normalerweise nicht hinkommen solltest. Wie viel Zeit wir verbracht haben, uns überall hinzuklitschen. Ja, aber das ist halt die alten Spiele. Und das ist halt, was man natürlich auch machen könnte. Gebt den Leuten ein Koop in Mario 64, wo du halt sozusagen willkürlich alle Level unterschiedlich besuchen kannst. Und die Leute werden was draus machen. Entweder spielen sie zusammen und helfen sich gegenseitig, sie machen einen Speedrun draus, so. Du gibst ihnen den Tools irgendwo nur, um das zu machen. Aber das ist nicht sehr Nintendo heutzutage, das stimmt schon. Mhm. Ich glaube nicht, dass Nintendo sagen würde, wir bauen irgendwas ein und ihr macht schon irgendwas draus.
Nee, eben nicht. Und das ist, ich sag's mal so, wo du das gerade mit South Park erwähnt hast und wo man sich überall hinglitschen kann und so weiter und so fort, da kommt mir sofort TOTK in den Kopf. Ich weiß nicht warum, weil da hast du ja auch diese Vertikalität. Und ich könnte mir vorstellen, das muss eine Hölle gewesen sein, dieser Optimierungsprozess, dass nicht gleich in den ersten zwei Tagen die Leute alles zerstören, was in dem Spiel überhaupt möglich ist.
Oh ja.
Ne?
Ja, ja.
Und deswegen finde ich das immer so erstaunlich, aber das wollte ich jetzt nur nebenbei erwähnen. Aber eigentlich wäre es ja mal nicht blöde, oder einfach mal so ein Online, wenn Nintendo sich doch einfach mal konventionell, jetzt sind wir schon wieder bei Nintendo, aber trotzdem, es ist ja einfach das Beispiel.
Wir kommen davon weg, keine Ahnung.
Ja, aber wenn die sich jetzt einfach mal konventionell darauf einlassen würden, so wie du es gerade vorschlägst, einfach mal so ein Multiplayer, wo jeder seins macht, und wo man sich, und Nintendo würde da sicherlich auch noch eine Spielidee finden, die man da machen muss, damit man halt nicht nur die ganze Zeit in verschiedenen Leveln rumläuft. Aber sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ja,
genau. Ja, du machst halt irgendwie so eine Mechanik rein im Sinne von, was weiß ich, Mario hat den Pinsel von Baby Bowser und kann halt ein Portal machen, damit der andere Spieler direkt in deine Welt rüberhüpfen kann, wenn er Hilfe braucht. Also sowas, du kannst schon was draus machen
am Ende.
Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und irgendwann muss Nintendo ja auch solche Ideen aufgreifen, weil sie dann einfach schon alles mal sonst gemacht haben. Mhm. So in 500 Jahren oder sowas. Aber ja, also deswegen. Also zum Beispiel so eine Art von Koop würde ich eigentlich ganz cool finden. Einfach nur auch, weil ich zum Beispiel mit meinem Neffen dann zusammen so ein Mario mal richtig spielen könnte und halt nicht als Cappy. Das wäre ganz cool. Aber darauf will ich eigentlich hinaus. So, wir hatten halt wirklich Left 4 Dead. Valve hat ja auch mit Portal ja auch dann sozusagen einen Koop-Modus ausprobiert, was ja so in dem Sinne wirklich cool war, weil es war ein komplett eigenes Level mit einer eigenen Kampagne, was einfach nichts mit einem Singleplayer, also es hat mit einem Singleplayer in Anführungszeichen zu tun, weil es ja eine Art Sequel ist zu den Singleplayer. Mhm. Und das ist auch cool, aber ansonsten hat man gemerkt, dass die Industrie sich dachte, PvP läuft so gut, warum sollten wir was anderes probieren? Und dann kann man auch sowas wie Battle Royale So, wo es dann natürlich auch gesagt wurde, so, das läuft so gut, warum sollten wir Koop probieren? Koop war am Ende immer dieses Ding, ja, du bist in einem Team zusammen mit irgendwie 4, 5 Leuten, so Fall Guys oder sonstiges, ist ja auch genau dasselbe Prinzip wieder dahinter. Mhm. Du bist halt mit deinen Freunden in einem Team und das ist der Koop da dran. Und das ist, wo ich mir denke, so, nee, es sind immer noch die anderen Leute dabei. Ich wünschte, es wird mal wieder in die Richtung gehen, wie es auch einige N64-Spieler hatten, so wo du zum Beispiel dann immerhin, ich glaube, war das Turok und so? Ich glaube, du konntest ein paar dieser Shooter auch zu zweit spielen zum Beispiel, dass du sozusagen dann die Kampagne immerhin zu zweit spielst. Oder Diddy Kong Racing konntest du mit dem Cheatcode den Singleplayer, also das Abenteuer, mit zwei Spielern spielen. Und
ja.
Das waren so Sachen, die habe ich so hart genossen, weil es hat das einfach ein gutes Spiel halt noch besser gemacht, dass ich einfach mit Freunden das zusammenspielen konnte. Und jetzt tatsächlich sind wir langsam in einer Zeit angekommen, wo auf einmal Koop wieder am Boom ist. Und das ist so kurzer Zeit. Mhm. Wir hatten so den Anfang, würde ich sagen, als sowas wie Phasmophobia damals rauskam. Das war so das erste Spiel, glaube ich, was so richtig hart wieder Koop nach vorne gebracht hatte. Vorher war es halt alles immer eher so Gegeneinander oder Prop Hunt und sowas halt. Das war so das Ding, was man gespielt hatte. Und Phasmophobia war das erste Spiel dann wieder, was groß war und bekannt wurde, wo es wirklich darum ging, du musst mit deinen Freunden zusammenarbeiten und es gibt einen Computergegner, in Anführungszeichen, aber nicht andere Spieler. So, der Geist in diesem Spiel ist nicht ein anderer Spieler oder sonstiges. So, das war schon mal recht neu. Und das hat natürlich super viele Klone auch hervorgebracht. So vor allem, was mir einfällt, sind die Milliarden Backroom-Spiele, die es gibt. Es ist krass. Geht mal auf Steam und gebt Backroom ein und werdet überrascht, wie viele Backroom-Spiele es gibt.
Was ist der Backroom?
Du kennst doch die Backrooms.
Also, ich habe da ganz komische Fantasien, aber
Nur die enttäuscht mich ja nicht. Du kennst die Backrooms nicht?
Ich kann es gerade nicht zuordnen.
Ah, die Backrooms sind diese Liminal Space-Dinger, wo du sozusagen diese Bilder, die du wahrscheinlich gesehen hast, von so einer Art Office mit gelben Wänden und so einem Teppich und oben so Bürolichter. Nie gesehen. Gib mal ganz kurz Backrooms einfach auf Google ein. Einfach nur, sonst können wir hier nicht weitermachen.
Warte, Back.
Ich glaube, gerade sind sehr viele schockiert, die hier zuhören.
Ach, das glaube ich nicht, das kennt kein Mensch. Ja doch, die kenne ich. Ja, aber was hat das jetzt mit Koop? Also, ich habe vielleicht
den Übergang. Ja, das kann ich dir erklären, Also, so die Backrooms sozusagen sind ja ein großes Phänomen, Meme und so ein Kram. Und daraus sind halt Spiele entstanden. Und die Idee von den Backrooms sind ja, du bist genoclippt in der echten Welt und landest in den Backrooms. So, und du kommst halt nie wieder raus. Es ist halt sozusagen endloses Labyrinth an diesen Büroräumen. Das ist die Idee dahinter. Und dann kamen halt Kinder und haben gesagt, wie wäre es, wenn da Monster auftauchen, obwohl das nie die ursprüngliche Idee war. Weil diese Idee finde ich grandios. Du hast einfach nur unendliches Büro. Und das ist für mich schon gruselig genug. So, ja. Ich brauche keine Monster. Allein der Gedanke ist schlimm genug.
Vor allem Büro und ohne Fenster. Ist ja auch schon so. Ugh.
Und der Boden sieht auch sehr matschig nass aus. Und das mufft wahrscheinlich ohne Ende. Und das unendlich. Das wäre schlimm. Nee, und es gibt halt sehr viele Backroom-Spiele. Das bedeutet, dass es meistens Spiele sind, wo man halt zu viert in diesen Backrooms ist und einfach rausfinden muss. Dass es halt man überlebt und irgendwie es halt schafft, nicht mehr in diesen Backrooms zu sein, weil die Lore, die dadurch dann über diverse Foren und so entstanden ist, ist halt, dass es noch verschiedene Level gibt mit verschiedenen Optik. So, es gab ja dann auch, was noch sehr bekannt sind, die Pool-Rooms sozusagen. Das sind die Bilder, wo du halt diese 3D-Ränder hast von sehr, sehr cleanen Pool-Räumen und sowas. Also, ja, Wasserpool in dem Sinne. Und daraus sind halt sehr, sehr viele Spiele entstanden. Und das sind alle immer auf Koop basierend. Also, die haben eigentlich fast alle diesen 4-Spieler-Multiplayer, damit man halt die dann zusammenspielt. Und ich denke, es kommt daher, weil all diese Spiele gerne es hätten, dass YouTuber es spielen. Und wenn natürlich YouTuber es mit anderen YouTubern spielen, dann wollen sie es eher spielen und dann wird es bekannt und dann machen Leute Geld, bla 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 bla. So, das ist wahrscheinlich die Idee letztendlich gewesen. Aber dennoch, so Phasmophobia hat das angefangen mit diesem Koop-Zusammenspielen, irgendwie was schaffen, überleben. Dann kamen die Backroom-Spiele, die das ebenfalls gemacht haben. Und dann hatte ein Furry, der Spiele auf Roblox gemacht hatte, gedacht, Mensch, wie wäre es, wenn ich das alles nehme und daraus etwas Ähnliches mache, was in die Richtung von diesen Backroom-Spielen geht, aber doch noch was sehr, sehr Eigenes ist? Und dann hat er Lethal Company gemacht. Sagt dir vielleicht was.
Ja, genau.
Ja, hast du gesehen, gespielt? Oder?
Habe ich noch nicht gespielt. Es steht aber bald bei mir ein Event an.
Oha.
Mit Synchronsprechern zusammen. Tatsächlich, die hätten da Bock darauf, dass ich. Das ist ja momentan so der neue Hype nach Among Us, habe ich verstanden, so ungefähr. Mm. Und das würden die halt gerne zocken und da haben sie gefragt, ob ich denn dabei bin. Und da sage ich natürlich nicht nein.
Aber du weißt so circa, was da abgeht schon, oder?
Ja, ist das richtig,
okay. Genau. Mhm. Ja, aber ich meine, es geht ja irgendwo in diese Richtung. Du hast Koop, du gehst in diesen Liminal Spaces sozusagen. Da gibt es, glaube ich, 3 verschiedene Varianten oder 2. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, es sind 2. Egal, wurscht. auf jeden Fall sozusagen hast du einfach diese endlosen Labyrinthe und du musst halt dann deinen Müll suchen, der dann verkauft werden kann, währenddessen Monster spawnen können und andere Gefahren sozusagen belauern. Und das aber auch komplett, also zu 100% auf Koop basieren. Ebenso wie Phasmophobia, und was die meisten Backroom-Spiele auch gemacht haben, hat das noch Proximity-Chat. Proximity bedeutet in dem Fall, dass du nur die Leute hörst, die auch in der Nähe von dir sind.
Ah, also ist schon integriert sozusagen. Das musst
genau,
du nicht
das
per extra machen. Cool.
Genau, das heißt, du triffst dich zwar in Discord, aber wenn du in-game bist, machst du dein Mikrofon aus. Weil du musst den Proximity-Chat nutzen, damit das Spiel funktioniert. Denn wenn du halt zum Beispiel dich aufteilst, so in Zweiergruppen zum Beispiel, also 2 Zweiergruppen, dann funktioniert das Spiel natürlich nur, wenn du nicht weißt, dass das andere Team gerade tot ist oder ähnliches. Das ist Teil des Gameplays am Ende, dass du nicht weißt, wo die anderen sind und sie auch nur hören kannst, wenn sie in der Nähe sind. Wenn du natürlich in Discord sagen könntest, jo, ich bin gerade gestorben, dann ist der Gag nicht mehr da. Der Gag ist da, ist, dass du sozusagen dann vielleicht das gerade so rausschaffst, nachdem du von Monster verfolgt wurdest, zu deinem Schiff gehst und auf dieser in Anführungszeichen unübersichtlichen Karte siehst, oh shit, der Typ bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, der ist tot. Ich sollte mal mit unserem Schiff jetzt abheben, weil sonst kommt nachher ein Monster von draußen und tötet mich und dann verlieren wir alles. Aber das ist eben das Ding, Teil des Gameplays. Dass du auch dann sowas haben kannst wie ein Item, ein Walkie-Talkie-Item, damit du halt, wenn du es kaufst, die Möglichkeit hast, mit jemandem zum Beispiel von Schiff aus, denen zu sagen, jo, ich sehe auf der Karte und rechts von dir ist irgendwie da Müll, den du sammeln kannst, aber geh nicht geradeaus, weil da sehe ich einen roten Punkt, da ist irgendein Monster oder sonstiges. So, um daraus auch wieder Gameplay zu machen. Also, dass man sozusagen wirklich dieses In-Game-Voice-Chat wirklich als Gameplay nutzt. Und ich hatte ja auch schon in meinem letzten Video, was ich gemacht habe, auch nochmal angemerkt, wie interessant es wäre, wenn man so alte Spiele mit so einer Art Proximity-Chat machen könnte. So Left 4 Dead auch. Wie interessant wäre das, wenn du wirklich nicht wüsstest, wo deine Leute oder wie es deinen Leuten geht, wenn die nicht gerade neben dir stehen in-game.
Ja, das macht natürlich einige Situationen nochmal spannender, ne?
Ja, es ist mehr Survival dann wieder. Left 4 Dead ist ja sehr witzig, wenn du weißt, was zu tun ist. Und du sagst auch so, ja, übrigens, ein Hunter zerfleischt mich hier hinter der Ecke oder sonstiges. Aber wenn du nicht weißt, ne, dann, und du hörst es nur so gemuffelt, irgendwie so ein Hintergrund, weil da irgendwie 2 Wände neben dir ist oder sonstiges, dann ist das schon wieder eher Survival. Also das könnte spannend sein bei solchen Spielen.
Also die besten Momente hatte ich eigentlich in Among Us, wenn man jemanden, das ist halt, dieser Proximity-Chat, den du gerade erwähnst, das macht das halt so viel spannender, weil ja niemand weiß, wer der Killer ist. So.
Ja.
Und, oder wer die Killer sind. Und du läufst dann halt so mit den Leuten da rum und so, na? Du kannst sie auch, wenn du willst, vollkommen verunsichern, ja, du kannst sie dann einfach so, na? Was machst du gerade?
Ach, aber wir reden hier, da reden wir aber von Among Us VR, richtig?
Nein. Es gibt's auch fürs Normale. Du kannst, es gibt,
ach, echt?
Ja, es gibt extra ein Plugin. Es ist noch nicht integriert, aber ich hoffe, es kommt bald. Aber es gibt mittlerweile dieses Plugin. Und dann, ey, der witzigste Moment ist wirklich in der Sekunde. Also es gibt ja jetzt auch diesen Hide and Seek Modus. Ne? Also das Team tut sich so zusammen und verstecken sich alle vor dem Monster sozusagen. Und du bist halt das Monster. Und ey, das ist so witzig, weil du hast, wenn das Monster näher kommt, gibt es so eine dynamische Musik, die wird dann immer lauter und kriegt dann mehr Instrumente dazu sozusagen, noch mehr Schlagzeug und sowas alles.
Ja.
Ne? Und der witzigste Moment ist wirklich die ganze Zeit, wenn wirklich einer gerade anfängt, vor dir zu flüchten und in der Sekunde, wo du den killst, Stille. das ist so geil, wenn die so und weg. Ja? Und das ist
ja.
Und das macht es so viel interessanter. Ich bin erstaunt, dass die Spielehersteller darauf nicht schon viel früher gekommen
sind. Ja, absolut. Also Proximity Chat ist für mich tatsächlich das nächste große Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt häufiger kommt. Es ist für mich vor allem krass, weil, wie ich gerade meinte, deswegen war ich irritiert, aber es gibt ein Plugin. Ich habe ja Among Us VR gespielt und das hatte das ja zum Launch direkt, den Proximity Chat. Das heißt, während den Runden konntest du halt mit den Leuten reden, die in der Nähe von dir sind. Und wenn du halt mit jemandem Imposter zusammen warst, konntest du halt mit denen rumlaufen und hast dann halt geflüstert, damit halt dich die anderen in der Nähe nicht hören können. So sowas halt. Was halt super geil ist. Das hat wirklich nochmal so eine Komponente on top von den ganzen einfach gegeben.
Ja, auf jeden Fall.
Und natürlich, bei VR hast du noch die weiteren Vorteile, dass deine Handgestiken, die natürlich auch so viel ausmachen. So, du kannst halt wirklich gestikulieren und sowas. Das ist auch nochmal, also Among Us VR ist wirklich für mich dann eine Sache gewesen, damit Among Us wieder für mich Spaß gemacht hatte, weil ich habe das dann irgendwann zu viel gespielt. Und ich finde Lügen anstrengend, so doof es auch klingt, aber ich finde es super anstrengend, irgendwo jemanden weiß zu machen, dass ich nicht irgendwie das bin, was ich bin. So, ich werde davon immer recht müde und kann immer nur 3 Runden maximal spielen.
Das ist halt aber wirklich, es ist wirklich auch, wenn man das zum Spaß macht und nicht aus, ja. Also mal ganz blöd gesagt, es gibt Notlügen, es gibt Lügen. Ja? Und wenn man das aus Spaß macht, sozusagen nicht aus Eigen, also schon irgendwie so aus Eigenbedarf, aber halt wirklich zum Fun, dann ist das so anstrengend, finde ich.
Es ist für mich richtig anstrengend. Also ich habe deswegen auch irgendwann Among Us nicht mehr spielen können, so wenn ich gefragt wurde, so, ich kann das nicht. Ich kann nicht ständig irgendwie lügen oder mir Lügen anhören und dann gucken, ob da jetzt wirklich Lügen ist. Ich verstehe, es ist sehr, sehr witzig, aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann war es mit VR, war es, wie gesagt, so eine weitere Komponente, die es dann wieder Spaß in die ganze Sache reingebracht hat. Aber am Ende sind wir auch da wieder an dem Punkt, es ist ja halt wieder PvP, so doof es auch klingt. Das heißt, wenn du jemanden hast, der einfach richtig geil lügen kann, und sowas hat man halt manchmal, weil die Leute im echten Leben auch richtig geil lügen können, ist mir aufgefallen, Leute, die im echten Leben gut lügen können oder häufig lügen können, in Among Us hervorragend lügen.
Ja, ganz, Training. Ganz schlimm. Training macht den Meister, ne?
Ja, ist halt so. Die haben einfach Naturtalent da gefunden dann. Ja. Also sind ja. gemacht für das Spiel. Nee, aber deswegen, also, aber wenn du jemanden hast, zum Beispiel überhaupt nicht lügen kann oder sich verplappert, dann ist die Runde halt instant vorbei. So, und das ist so, es ist wieder sehr, sehr abhängig von den anderen Spielern, wie gut eine Runde läuft. Das meine ich halt damit.
Es ist aber auch manchmal mega witzig. Also, das
ja,
ist so,
absolut.
Das du sitzt da in der Truppe und in der Sekunde, ja. also du merkst bei manchen Leuten einfach in der Sekunde, wo die erwischt werden, ja, dann habe ich halt das gemacht. Weißt du, da weißt du schon, alles klar.
Tschüss. Ja, absolut. Nee, absolut. Ich meine, sagen wir so, natürlich ist Among Us an sich immer noch sehr viel unterhaltsamer, selbst wenn es doof läuft, als jetzt irgendwie eine random Gruppe in Overwatch oder sonstiges. So komplett klar. Das will ich auch gar nicht sagen. Mhm. Und natürlich auch in Lethal Company kann natürlich frustrierend sein, wenn du einen Vollidioten hast, der keinen Sprung hinbekommt oder so ein Kram. Aber natürlich kommt darauf wieder die weitere Komponente, wenn halt jemand in den Abgrund springt und dann einfach so, oh, shit! Und dann ist er halt weg. Sowas halt. Es ist natürlich der Humor, der einfach dann dadurch kommt. Ja. Was ja auch immer für mich wichtig ist, natürlich, ne, dass heutzutage Horrorspieler ein Augenzwinkern ja auch immer haben, letztendlich. Mm. Weil das macht es einfach noch besser am Ende des Tages.
Ja.
Deswegen ist auch für mich Resident Evil für mich immer noch ein perfektes Horrorspiel, weil sie wissen, wann sie Horror machen, sie wissen, wann sie Humor machen. Das ist so, die Balance muss da sein.
Da müssen wir aber mal ganz kurz über Resident Evil Village reden. Da haben sie meines Erachtens nach die Balance komplett verkackt. Also, das ist einfach nur noch Slapstick. Also, das ist so.
Außer das Baby. Wo sie einfach gesagt haben, weißt du was, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach full on PT gehen?
Ja.
Ja, nein, du kannst mir nicht sagen, dass die Sequenz nicht fucking terrifying war. Also, come on. Das ist
ich glaube, ich habe die gar nicht mehr so gecheckt, weil mir war das irgendwann zu blöd mit Ethan. Kleine Spoilerwarnung. Aber das, ja, man hat schon relativ schnell verstanden, alles klar, der ist auch nicht ganz normal. Aber es war halt so dieses, haha, ich habe dir jetzt körperlich ein Leid angetan, ist aber nicht so schlimm und bla. Und ich denke so, nee, das ist nicht Resident Evil. Das okay. ist so.
Nein, doch ist es, weil es ist Resident Evil 4. So, ich meine, die Idee war ja wirklich, dass 8 die Tonalität von 4 übernimmt. Und das ist 4. Also, das Original Resident Evil 4 hat eben auch damit so viel rumgespielt und oh, ich bin mit Las Plagas infiziert, aber irgendwie überlebe ich die ganze Scheiße, wenn jetzt ein
Leon. Ja, aber es war so unterschwellig, es war nicht so in die Fresse wie Village, weißt du?
Ich weiß nicht, also wenn dann hier.
Nee, Village war scheiße, dabei bleibe ich so, fertig.
Als Krauser da ankam und irgendwie over the top, irgendwie der Badass-Soldatenmann und das ist schon.
Ja, aber
alles
das hatten wir ja schon eins mit Wesker. Also, aber es war halt dieses. Ich nutze meine Fähigkeiten, aber ab dem bestimmten Punkt in 1 konnte ich es nicht mehr halten und deswegen bin ich dann halt gestorben am Tyrant und Wesker hat sich dann halt erst später verwandelt. Das war alles noch ein bisschen unterschwelliger. Natürlich ist das jetzt Quatsch gewesen, dass du in 1 so ganz komische Anspielungen hattest und die Synchro soll ja auch absichtlich nicht so toll gewesen sein. Aber es gibt einfach so Sachen in Village, das war mir zu blöde. Da fand ich 7 noch besser, also Biohazard. Mhm. Biohazard, Resident Evil, frage mich nicht, wie die darauf gekommen sind, keine Ahnung. Aber das fand ich noch besser, weil es noch immer dieses Mysteriöse hatte. Und ich fand, bei Village haben sie das Mysteriöse einfach komplett irgendwann über Bord geschmissen.
Oh ja, absolut. Also das war, ich meine, das ist das Ding. Ich liebe ja an Resident Evil, ich liebe das Horror, aber ich liebe auch das Humorvolle. So, deswegen, ich bin eigentlich ganz happy, wie das Remake geworden ist, weil ich finde, da ist immer noch sehr viel Humor drin, auch wenn ja sehr, sehr viele das immer sagen, nein, hier ist super ernst geworden. Ich denke, spiel das Spiel nochmal, guck mal, was die Figuren sagen. Das ist alles Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn, was da passiert. Aber das ist das Gute an Resident Evil. Das muss ja ein bisschen Schwachsinn immer dabei sein.
Ja, klar.
Aber ich kann es verstehen, natürlich, Village war schon sehr hart mehr auf over the top bescheuert. So allein, dass du einfach von deinem Kind die Körperteile findest. Das sind so die Sterne einfach aus Mario 64, sind die Körperteile des Kindes. Das ist so, what? Und die bringst du auf den Podest und wenn alle dann da sind, dann fährst du noch. So absoluter Schwachsinn.
Absolut.
Aber wie gesagt, so, ich kann verstehen, wenn man natürlich dann was anderes erwartet, ist das doof, aber es war so dieses Absurde, was ich dann irgendwo gesagt habe, so, irgendwie brauche ich das. Irgendwie brauche ich gerade so dieses absolut Bescheuerte, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann kommt halt einmal dieses super krasse Horrorsegment mit dem Baby, wo dir einfach alles weggenommen wird. So, du wirklich, wie gesagt, RPT-Style in die Gegend gehst. Und das Wichtigste, und deswegen muss ich immer noch mal ein Video darüber machen, das habe ich schon seit über 2 Jahren, wo ich darüber reden, dass sie halt da ja die Farbwerte so krass angezogen haben in diesem bestimmten Gebiet, dass es für dich als Benutzer komplett unmöglich ist, den Gamma hochzustellen, damit du das Baby siehst, bevor es revealed wird, weil es aus dem Pechschwarzen kommt. Also sie haben den Schwarzlevel komplett runtergezogen, dass es unmöglich ist, dagegen anzukämpfen, damit du am Anfang nicht siehst, was da genau auf dich zukommt. Und ich denke, das ist so brillant, das ist Horror, wie man ihn macht in Videospielen. Aber sie haben das halt wirklich, den kompletten Horror vom ganzen Spiel haben sie in dieses Segment reingepackt, damit sie ansonsten halt nur Bullshit
machen. Oh, also ich meine, vom Spiel her hat es sich angefühlt, also durch das Schloss und so, hat es sich halt angefühlt wie Resident Evil 1, ne, mit der Villa und so. So vom Spielprinzip her, okay, gebe ich ihn. Aber alles andere, Alter, Mann, ey, der wird da komplett auseinandergepflückt. Ach, er lebt ja doch noch. Ach, Mensch. Ja, und das ist halt so, ach, nee, weiß ich nicht. Und dann kam der Rose DLC. Und den fand ich
den wieder geiler. Gespielt. Dem, ja, genau.
Alter, den musst du spielen. Ich finde den so viel besser als das Hauptspiel. Ohne Scheiß. Ja, wirklich.
Ja, ich meine, gut, die Mole-People-Sache war dann einfach zu viel für dich. Vielleicht, ich meine, das werden sie auch nicht wiederholen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Resident Evil 9 wieder in eine andere Richtung gehen wird.
So ich glaube nicht mal, dass Resident Evil 9 im selben, oder Resident Evil 7, 8, 9 im selben Universum spielen wie 2, 3, 4. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4.
Immerhin laut der Story, die erzählt wird. Doch.
Ja.
Also Chris hat die Erinnerung von damals, um was alles passiert ist. Also,
ja. Aber das ist so abwegig irgendwie.
Ja,
teilweise. Es ist sowas anderes. Und 2, 3 und 4, und da bin ich so froh, dass sie nicht in die Richtung von Village gegangen sind, sind noch die klassischen Dinger von der PlayStation 1 damals. Nur, dass sie jetzt endlich mal geschafft haben, diese Story auch logisch zu erzählen, weil der dritte Teil halt, sage ich mal, nicht mit dem Vorsatz entstanden ist, oh, wir haben einen 3-Spiele-Vertrag mit Sony, wir müssen jetzt innerhalb von 12 Monaten noch einen dritten Teil raushauen und schmeißen die Story komplett über Bord. Das haben sie jetzt halt damit wieder aufgehoben. Und ich denke mal, 5 und hoffentlich auch 6 werden dann endlich die Story zu Ende erzählen, die damals irgendwie, ich meine, in 5 hast du eine Pflanze gefunden. Das ist jetzt der Virus. Und dann denkst du,
ich weiß, was du meinst. So, ich kann es verstehen, aber dann wiederum, um das Thema da abzuschießen mit Resident Evil am Ende des Tages. Die ganze Lore von Resident Evil, so, es gibt ja Videos, sehr, sehr gute Videos, die 2-3 Stunden lang sind, die tatsächlich die komplette Lore durchgehen und das chronologisch jedes Jahr durchgehen, weil das Problem ist, die Lore geht ja weiter über die Videospiele hinaus. Selbst fucking Theaterschauspiele aus Japan gehören in die Lore mit rein. Und es kommen Figuren vor, die in anderen Medien auch noch mal erwähnt werden. So, das ist, also wenn wir über die Lore von Resident Evil sprechen wollen, dann können wir hier noch länger sitzen. Deswegen ist es für mich nicht abwegig, dass 7 und 8 auch im selben Universum spielen, weil es ist eh alles komplett in Eimer. So, das sind alte Videospielmarken, die in der PlayStation-Zeit angefangen haben. Und wir wissen alle, dass alle Marken, die in der Zeit angefangen haben, das kann gar nicht klappen. So, dass keine Videospielmarke hat gesagt, guck dir die Kingdom Hearts Spiele an, die haben es auch akzeptiert, dass alles Bullshit ist. Keiner, der Kingdom Hearts spielt, wird noch irgendwie sagen, die Story wird nicht ernst nehmen, sondern sagen, weißt du was, ich bin hier für einen Trip. Es ist egal geworden, es ergibt alles keinen Sinn, es gibt nur noch Plotholes, ist mir egal, ich genieße einfach, was kommt.
Okay, also dann habe ich einen Vorschlag, da können die Leute gerne hier von Steady und Patreon mal was dazu schreiben. Was ist, wenn wir einfach mal für einen Sonntagspodcast, jetzt mit der neuen Reihenfolge, dass ich mir Sam schnappe, dann wärst du ja bist schon mal geplant. Und ein YouTuber, der nennt sich, glaube ich, Let's Quit Bird Rider. Also diesen Namen, den kann ich mir kaum merken. Aber der hat in den letzten Monaten sämtliche Resident Evil-Spiele durchgezogen. Und er nimmt das alles im Detail auseinander in stundenlangen Videos.
Dann pischst du ihn rein, dann möchte ich Speckobst dabei haben. dann haben wir hier das heilige Quadrat oder so von Leuten, die Resident Evil spielen.
Okay, dann machen wir es so jetzt hier interner, ja, live im Podcast.
Ja, die müssen übrigens mitmachen, ne? Also die haben keine Wahl.
Ja, genau. Du schreibst den an, ich schreibe den anderen an und dann gucken wir, dass wir diesen Podcast zusammenkriegen.
So. Genau, dann machen wir den ultimativen die Lore wird gefickt Podcast.
Dann machen wir das jetzt. Wahrscheinlich wird das auch nicht für einen Podcast reichen, könnte ich mir vorstellen.
Nein, das wird wahrscheinlich eine neue Serie oder so.
Deswegen, aber das wäre doch mal was, das schreibe ich mir gleich hier in meine Notizen. So, machen wir weiter mit Koop-Spielen.
Ja, genau, kommen wir wieder zurück zur Thematik. Sehr hart abgeschwiffen. Ist okay. Nein, also wie gesagt, Lethal Company sozusagen kam dann raus und hat irgendwo auch wieder gezeigt, so, ey, Koop, ziemlich geile Sache, funktioniert. Und vor allem natürlich auch mit dem Proximity-Chat. Wo ich mir sehr, sehr sicher bin, wie du schon meintest, die Entwickler werden jetzt darauf kommen, das in allem einzubauen. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir. Gebt denen noch ein halben Jahr und auf einmal kommen irgendwelche Fortnite-Modi oder sonstiges raus, die auf einmal Proximity-Chat und all so ein Kram halt fest eingebaut haben. Also innerhalb des Teams dann auch. Mhm. Und andere Spiele, die das sozusagen auf einmal nutzen, Indie-Spiele vor allem. So die ganz kleinen, schnell hingeschusterten Indie-Spiele, die trotzdem, ich meine, sind wir fair, Lethal Company ist nicht kompetent entwickelt. So, ich weiß, ich sehe es in meinen Kommentaren, viele mögen das immer nicht, wenn ich sowas sage. So, wenn ich sage, Powered ist nicht kompetent entwickelt, nur weil ich sozusagen die unterliegenden Probleme sehe. Und dann kommt ja auch wieder das Romantisieren, wo dann wieder diese News rauskommt, wo gesagt wird so, oh, die Entwickler Pocket Pairs entschuldigen sich dafür, einen Bug gefixt zu haben. Die haben aus Versehen gefixt, dass man die Boss-Piles fangen kann. Indem er so, sie ist einfach nur unendlich inkompetent. Das ist so, es tut mir leid, aber das ist, und die Fans so, hahaha, wie quirky. Und so, nein, das ist inkompetent. Wie kann man denn so schlecht in seinem Job sein? Das ist doch nicht möglich.
Ja, aber, naja, aber diese, darüber könnte man wahrscheinlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Diese halben Spiele, sage ich mal, die so immer noch ihre Ecken und Kanten haben. Ich glaube, wenn du dich nach so überdrehten Horror sehnst, sehen sich einfach viele Spieler nach Spielen, die halt nicht perfekt sind und wo man nicht alles irgendwie verstehen muss, sondern einfach dieses Prinzip hat. Siehe Among Us, das lief am Anfang wie scheiße, das Spiel.
Ja, sie haben Glück gehabt, dass als es geboomt ist, dann immerhin so langsam schon ein Status war, dass es funktioniert hatte. So, das ist ja schon uralt gewesen, in Anführungszeichen, das Spiel, dass es geboomt war. Na? Nee, deswegen, also ich verstehe es aber auch natürlich, dass Pirate hat aber auch sehr viele junge Spieler, die sozusagen da auch ein bisschen toleranter sind. Die haben auch noch nicht so viel Scheiß in ihrem Leben erlebt in Sachen Videospielen. Die finden das dann halt eher noch witzig, wenn das in alle anderen sagen so, stell dir vor, Nintendo würde bei Amy ankommen, ja, sorry, dass wir irgendwie gemacht haben, dass, weiß ich nicht, Ganondorf einen lustigen Tanz macht oder so, das wollten wir gar nicht. Irgendwie ist sowas.
Ganondorf mit dem, wie heißt das von Fortnite, das Ding?
Der Türkisten-Tanz.
Ja, genau, sowas in der Art, ja.
Oh mein Gott, sowas zum Beispiel, sorry, dass er das irgendwie macht, das wollten wir gar nicht, lol, und also hahaha, und ich sag nur so, wie was?
Ja, ist aber auch ein anderes Niveau. Also,
eben, ne, natürlich. Also, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, Lethal Company geht eben auch in die Richtung. So, Lethal Company hat super viele Probleme, wirkt, also ich habe das Gefühl, das Spiel bricht jederzeit zusammen. So, die KI läuft über Sachen rüber, wo ein Abgrund ist, also die laufen über Abgründe rüber. Teilweise einfach nur super unfair, du hängst an allen Ecken, allein über das Terrain zu laufen in Lethal Company. So, jedes Mal habe ich das Gefühl, so wie schafft dieser Character-Controller überhaupt über das Terrain zu laufen, wenn du irgendwie so an einer Wand sozusagen runterhüpfst oder runterläufst, du bleibst halt an jeder Kante so hängen. So, du rutschst nicht dran ab, du bleibst theoretisch einfach stehen, wenn du halt auf einer sehr, sehr schiefen Kante runterläufst, weil die Kollisionserkennung da halt nicht gut funktioniert. So, das ist einfach super seltsam programmiert. Oder auch, wenn du die Treppen hoch und runter läufst und da kommt ein Blob dir entgegen und du willst an den irgendwie vorbeikommen, du bleibst halt überall hängen und es ist sehr, sehr, sehr viel Jank dabei. So, so ist das halt. Aber dann wiederum, es ist von einem 21-jährigen Roblox-Entwickler gemacht, das Spiel.
Krass.
Wo ich denke so, ja, ja, ich sag ja, ein 21-jähriger Furry Roblox-Entwickler. Also Roblox im Sinne von Kind, das damals für Roblox Spiele gemacht hat.
Ja, ja, schon klar. Ja, schon klar. Aber ist ja, also normalerweise höre ich von Roblox immer nur Scam, Scheiße abziehen und die Entwickler verdienen sich mit einem 3,50 Euro Baukasten oder was. Aber wenn natürlich jemand von da aus dann in die Szene mit reinkommt und dann bessere Spiele machen will, eventuell, dann ist es natürlich schon geil. Ne?
Also ja, ich denke vor einer, ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Erfahrungen, die er durch Roblox-Spiele gesammelt hat, die ja alle Instant-Multiplayer sind, so doof es auch klingt, ich glaube, das hat ihm geholfen, um überhaupt, in Anführungszeichen, die Vision für die The Company zu haben. So, du musst ja auch erstmal auf diese sehr, sehr, sehr simple Idee kommen. Du gehst auf einen Planeten, gehst in ein Gebäude, da sind willkürlich angeräumte Räume, du sammelst Müll, bringst ihn zurück und das ist das Spiel. Darauf musst du, so doof es auch klingt, ja erstmal kommen in der Hinsicht.
Ja.
Und das ist ja, ich meine, das ist auch wieder die Sache, die ich auch lernen musste, so über die Jahre. Je einfacher ein Spiel ist, also wirklich je einfacher ein Spiel ist, und da kann man auch gerne Portal und sonstiges mit reinziehen, es hat einen Grund, warum sehr viele Nichtspieler auch Portal lieben. Oder warum sehr viele Nichtspieler Sims lieben und all so ein Kram. Es kommt einfach da, weil die Spiele sind super einfach und intuitiv. Selbst wenn du nicht viele Spiele spielst, du wirst das Spiel begreifen. Portal hat die linke und die rechte Maustaste und umgucken und WASD und springen. Mehr brauchst du nicht. Das ist das Spiel. Greifen vielleicht noch. Aber das wird dir ja immer angezeigt, dass du greifen kannst. Lethal Company hat eben genau dasselbe. Du hast umgucken, du kannst Sachen mit E aufsammeln, hast noch dein Mausrad, um zwischen den Items durchzuwechseln und kannst mit G wieder etwas abwerfen. So, und das ist das Spiel. Mehr gibt es da nicht so wirklich. So, es gibt Items, aber das lernst du mit der Zeit. Wichtig ist, das grundsätzliche Spiel ist super schnell begriffen. Egal, ob du Spiele spielst oder nicht, du begreifst instant, was eigentlich zu tun ist. Und das hilft. Und das ist auch eine Kunst, tatsächlich Spiele so machen zu können, dass die so simpel wie möglich sind. Was ich immer nicht hinbekomme, weil ich immer direkt viel zu kompliziert denke in solchen Fällen. Aber ja, Lethal Company funktioniert genau deswegen so gut, weil es halt stumpf ist. Es ist unendlich stumpf. Aber das macht den Spaß aus, weil jeder halt mitspielen kann. Jeder begreift es. Jeder kann instant mitmachen. Selbst wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, du bist instant nützlich und hast was zu tun. Und das ist so, das ist halt eben auch das Gute, wahrscheinlich auch, was du bei Koop-Spielen brauchst. Du brauchst Koop-Spiele, bei denen sich jeder neue Spieler instant auch ein bisschen wertvoll fühlt. Damit du halt nicht irgendwie das dritte Rad am Wagen oder das vierte, fünfte, das ist das fünfte, je nachdem, welches Fahrzeug man fährt.
Ich glaube, das ist manchmal, bei manchen Spielen ist es gefühlt das 20. Rad am Wagen.
Ja, tatsächlich.
Also wenn du als Neueinsteiger in so ein Spiel reinkommst, dann musst du ja teilweise Sachen anhören, die, wo ich dann so denke, Alter, wann, du warst perfekt in dem Spiel, von Tag 1 oder was. Also, oh, da bin ich dann sofort wieder raus. Aber wenn du natürlich das irgendwie schaffst, das ein bisschen auszugleichen, sage ich mal, dann ist das natürlich schon eine schöne Sache, sage ich mal. Ne?
Ja, absolut. Nee, deswegen. Also, das ist so, wo ich mir auch immer denke, die Spiele müssen hart darauf achten, dass wenn du ein Koop-Spiel machst, dass jemand, wenn er neu anfängt und sozusagen dazukommt, so eine Gruppe, Spaß hat. Und das ist so, ich finde, bei Phasmophobia ist ein bisschen schwieriger. So, bei Phasmophobia, wenn du das so spielst, ist es halt direkt so, du bist eigentlich nur so dabei und bist so der Praktikant und beobachtest so, wie die anderen da ihre Geistersachen machen und du verstehst einfach so kein Wort. Und dann auf einmal fängt das an, das Licht anzuflackern und alle gehen im Panikmodus.
Und du stehst da wieder, Idiot.
Und dann ist so, was ist denn los?
Und so ist weg, einfach weggewischt. Was ist denn los?
Sind genau, sowas in der Art. Und Lethal Company hat es eben nicht. Bei Lethal Company, du hast 4 Item-Slots und die sind wichtig, weil alle Item-Slots sind dazu da, um halt am Ende wirklich so Sachen mitnehmen zu können. Das heißt, 4 Item-Slots mehr sind schon mal wertvoll. Und natürlich gleichzeitig gibt es auch die Chance, wenn du ein bisschen vorsichtiger bist, dass du vielleicht der einzige Überlebende bist und dann irgendwie zurückkommen musst und mit dem Schiff wegfliegen musst, damit du halt nicht all deinen Müll verlierst. Aber dennoch, so, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, immer wenn ich mit neuen Leuten diese Kombi gespielt habe, die haben sich instant in eine Rolle gefunden. So, niemand war irgendwie so passiv oder wollte irgendwie nur gucken. Sie haben instant gesagt, oh, ich muss Müll sammeln, ich gehe in Räume und gucke mir das an und werde versuchen, nicht zu sterben. Und das hat hervorragend geklappt. So, das ist die Genialität von dieser Art von Koop-Spielen. Und ich würde jeden raten, der so ein Spiel entwickeln möchte, guckt euch das ab. Guckt euch ab, dass wenn ihr ein Koop-Spiel macht, dass ihr nicht das nächste komplexe Harvest Moon oder sonstiges macht oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern macht lieber das. Macht etwas Simples, was schnell begreifen. Macht einen Overcook in der Hinsicht so eher. Macht lieber einen Overcook als, weiß ich nicht, fucking Parrot oder sonstiges. Weil das ist auch wieder in Richtung sehr komplex am Ende des Tages.
Aber ja, vor allem ist es, also ich glaube, umso niedriger die Einstiegshürde halt ist, ich glaube, das willst du auch so ein bisschen sagen, umso mehr Publikum hast du ja tendenziell. Das große Problem ist halt nur daran, trotzdem musst du dich ja erstmal irgendwie durchsetzen. Und ich glaube, das fällt mit so Spielen, die eine relativ einfache Spielmechanik haben, einfacher, als wenn du ja, so ein komplexes Ding hast. Ne? Also, ja. Weil du kannst die Leute reinholen, die verstehen sofort, was ist, und die bleiben dann wahrscheinlich auch länger dabei. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, jeder wahrscheinlich so denkt, oh, das habe ich jetzt verstanden, ich bin jetzt hier ein wertvolles Mitglied dieser Gruppe, sozusagen.
Ja, ne? Ja, genau. Also du hast einfach Lust, dann auch wieder direkt mitzumachen, weil du Gefühl hast, so, oh, ich habe viel gelernt, aber ich war auch nützlich, es hat Spaß gemacht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil Phasmophobia habe ich teilweise am Anfang keinen Spaß gehabt, weil ich nichts begriffen habe. Das hatte ich bei Lethal Company nicht. Ich habe das Spiel gespielt, ich habe vorher keine Videos geguckt, ich kannte das Spiel nicht, keine Ahnung, worum es ging. Aber ich war spätestens auf den zwei Planeten, habe ich schon Sachen machen können, die nützlich waren. Und Sachen gemacht, die nicht so nützlich waren, wie den Strom ausschalten und alle waren sauer und so einen Kram halt. So, es gibt halt auch solche Sachen. Aber ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich mitgenommen habe, wo ich das wahrscheinlich auch irgendwann nochmal wirklich thematisieren muss, weil es eine schöne Designsphilosophie ist, da halt hart aufzupassen, weil du hast diesen ultimativen Bonus, den Parword ja genießt. Also das ist ja das, weswegen ja auch die Zahlen gerade so unendlich abstürzen vom Parword mit den gleichzeitigen Spielern auf Steam. Obwohl es sich ja über 6 Millionen Mal irgendwie verkauft hat oder so ein Kram. Das Problem, der Vorteil ist, das hat Lethal Company halt auch und Parword halt auch und das funktioniert deswegen sehr gut. Dadurch, dass es Koop ist, holst du deine Freunde ran. Du sagst, ey, ich hab dieses Spiel hier, das ist cool, das macht Spaß. Und wenn du es mit mir spielen willst, musst du es auch kaufen. Das heißt, wenn du Lethal Company hast, du hast das Spiel jetzt für 9 Euro, dass du es verkaufst, aber ich wette, effektiv ist der Gedanke, eigentlich verkaufe ich das 9x4 am Ende. Weil wenn so eine Spielegruppe oder so eine Freundesgruppe sich das Spiel kauft und das alles zusammenspielen, müssen sie ja 4-mal das Spiel kaufen. Wie so früher Gameboy-Spiele oder sonstiges. Du willst Mario Kart Super Circuit zusammenspielen? Ah, du kannst natürlich mit Scheiger fahren auf diesen Super Nintendo-Strecken. Oder alle haben das Spiel und du kannst das richtige Spiel spielen. Das ist so die Frage dann. Und das ist natürlich hilfreich, ne? Weil dann kannst du da Leute sagen, ey, das macht Spaß, lass das mal zusammenspielen, kauf dir das Spiel und dann kaufen sie das Spiel. Und das war bei Parworld, hat es ja genauso funktioniert. So, ich habe das Spiel nur gespielt, weil Leute meinten, ja, das ist voll witzig, wir müssen das mal spielen. Und dann habe ich Gott sei Dank ja Game Pass gehabt. So, das war mein Vorteil. Ich würde fast behaupten, ich weiß nicht, wie viel Geld sie von Microsoft bekommen haben am Ende des Tages. Aber ich kann mir vorstellen, sie haben sehr viele richtige Verkäufe verloren, maybe. Weil viele haben es deswegen angespielt und gesagt so, ja, nee, nein, danke. Aber das ist auch der Grund natürlich, warum es dann irgendwann zusammenbricht, weil sehr viele Leute, ich kenne so viele Leute, die haben nur Pirate gespielt, weil andere gesagt haben, spiel das Spiel mit mir. Und die spielen das dann und merken dann halt erst, oh Moment, das ist ziemlich langweilig. Also im Sinne von, es ist langweilig für die meisten Spieler. Ich sehe ja, dass es gibt die Spieler, die können mit den Grinden klarkommen. Die haben Spaß daran. Die haben Spaß daran, ewig dasselbe zu machen, also Kram. Aber man merkt aber auch, dass die Masse der Spieler nicht so ist. Die haben das gekauft, weil ihre Freunde gesagt haben, lass mal hier eine Basis zusammenbauen und all so ein Spaß. Um dann halt zu merken, ja, ist doch nichts für uns. Und logisch, dann sind halt die Zahlen ziemlich im Keller im Vergleich zu den Anfangszeiten. Weil jetzt hat jeder Freund da schon gekauft, dem man gesagt hat, kauf das dir mal. Das heißt, wir sind am Ende dieser Kette angekommen.
Also, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, viel bei den Spielen profitiert davon, wenn die Leute halt das Zusammenspiel, wie du jetzt sehr, sehr gerade sagst, ne? Und ich glaube schon, dass Palworld ein Spiel wird, was sich hält. Das glaube ich schon. Die Entwickler suchen ja jetzt auch neue Entwickler und so. Aber die müssen jetzt natürlich schnell nachliefern. So,
wird, auf jeden Fall.
Also der Hype ist ja klar, ist ja immer. Also wer hoch geht, ne, es ist ja einer der größten Hypes auf Steam in etlichen Jahren gewesen. Wer hoch geht, der fällt auch tief. Und das ist halt normal. So.
Ja, klar.
Ne? Und dazu.
Also, Ja, ich wollte nur kurz sagen, im Sinne von ja, jetzt ist natürlich spannend sozusagen, wenn dann wirklich mal irgendwas Neues kommt, wie hoch können die Zahlen wieder werden? Mhm. Das ist für mich das Spannende, weil das zeigt am Ende wirklich, wie viele interessieren sich für Powered oder wie viele haben das gekauft, weil ihre Freunde gesagt haben, kauft es dir mal. Weil ich natürlich, bei einem Update werden die Zahlen wieder hochgehen, aber ich glaube nicht, dass sie den Peak erreichen werden. Ich glaube, den Peak, der ist durch. Ich glaube nicht,
Peak dass wir da noch reinkommen. Ja. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die könnten sich jetzt ein stabiles Brett damit schaffen. Das Ding ist aber einfach, viele vergleichen es halt mit Pokémon, was ja offensichtlich der Vergleich ist. Nur, dass Palworld halt viele Fantasien von Pokémon auslebt. Die hat man jetzt halt gehabt. Ne? Also, dass man die Pokémons versklaven kann, dass man die essen kann, bla 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 bla. Und dann ist denn das Ding auch irgendwie wieder durch. Und bei Pokémon, die machen es halt ein bisschen schlauer, sage ich mal, abseits mal von der Technik von den Spielen, dass die viele Sachen einfach unbeantwortet lassen und die Leute sich dann selbst ihre Welt bauen. Wenn du ihnen alles vorlegst, dann ist halt der Reiz auch irgendwann weg.
So. Ja.
Und da musst du dann halt immer schneller, weiter, höher und irgendwann hast du halt auch mal den Peak erreicht. Ne? Und
ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es stimmt schon. Also, sie haben ihren Schock gemacht. Sie haben Pokémon mit Waffen, ist jetzt wie langweilig. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Pokémon Waffen schockt nicht mehr. So einfach ist es. Jetzt muss theoretisch das Spiel überzeugen am Ende des Tages. Und da sehe ich halt persönlich natürlich das große Problem. Vor allem, weil Tim hat ja auch schon darüber gesprochen, wie enttäuscht er halt davon ist, weil er ja Pokémon mit Waffen erwartet hat. Und er hat halt bekommen Survival-Spiel mit Pokémon und Waffen. So, aber halt nicht Pokémon mit Waffen. Weil Pokémon ist ja mehr als nur die Wesen. So, Pokémon als Spiel ist ja ein RPG am Ende des Tages. Mit Figuren, Story und Sachen zu erkunden, das hat ja Palworld in dem Sinne einfach nicht. Und ich denke, wenn sie das hinbekommen würden, also wenn sie diesen Schwenker doch noch hinbekommen würden, dass du wirklich Städte zu erkunden hast mit NPCs und es ist interessant und es gibt ein bisschen Lore, die man richtig erleben kann, neben Speicherkarten, die man findet, weil wir alle lieben Speicherkarten, die man finden kann. Hat übrigens Lethal Company auch, aber niemand interessiert sich dafür, weil das Spiel an sich aber Spaß genug macht. Aber dennoch, so diese typische Geschichte von, ja, wir haben hier so schon Lore, hat uns irgendwie hier wahrscheinlich eine KI ausgekackt oder sowas. Könnt ihr euch durchlesen, aber eigentlich auch irrelevant. Aber deswegen, so, es wäre spannend natürlich, wenn das am Ende des Tages erzählt wird im Spiel. Und da bin ich halt natürlich gespannt, ob das doch noch gemacht wird oder, was cleverer wäre, macht das bei Palworld 2. Macht das gar nicht jetzt. So, Leute haben es gekauft, macht das beim nächsten Mal, damit auch Tim Palworld 2 kauft. So, das ist eigentlich vom Marketing her viel cleverer, das beim nächsten Spiel dann anzupacken.
Ja, ich frage mich halt bei Palworld ganz oft, ob die ein Ticken zu spät zum Service-Game heimgekommen sind, weißt du? Das ist so der letzte Gast, der noch alles abstaubt, sage ich mal. Und jetzt stehen sie auf einmal da und Service-Game juckt keinen mehr. So, das könnte ich mir noch vorstellen. Oder keinen mehr im großen Stil, sagen wir es mal so.
Ja, aber ist es ein Service-Game? Ja, das so, es ist ein Early-Access-Spiel und sie haben in ihrer Roadmap nur gesagt, dass sie theoretisch Bugfixes machen werden und hier und da noch ein bisschen die Welt erweitern mit neuen Inseln, was in dem Spiel für mich immer noch bedeutet, sie machen mehr leeres Nichts, wo nichts ist. So, das ist halt das, was sie gesagt haben. Und deswegen glaube ich, es soll gar nicht ein Service-Spiel sein. Ich denke, wenn sie es schaffen, das Spiel anders als Craftopia tatsächlich mal aus dem Early-Access dann auch zu beenden, dann wird es nicht viel mehr sein als das, was es jetzt ist. Ich glaube nicht, dass sie da neue Piles oder sonstiges reinpatchen werden. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel von dem Spiel.
Okay, also ich meinst, da werden keine dazukommen jetzt auf Dauer?
Nee, das glaube ich nicht. Das ist einfach nur, weil es ist nicht auf der Roadmap. Und warum sollten sie es dann noch machen? Weil das Geld haben sie schon. Und das ist eine Firma, die ja eindeutig hart auf Geld wirtschaftet. Also wirklich auf Wirtschaft geht. Also es ist, wie gesagt, es wäre viel cleverer, Power 2 zu machen, anstatt daran weiterzuarbeiten. Weil das Geld von den Leuten haben sie jetzt schon. Wenn sie mal ein neues Spiel machen, dann kriegen sie nochmal Geld. Und ich glaube, das ist für eine Firma, wie die halt auftritt, viel intelligenter, um Geld zu machen am Ende. Und ich weiß, dass es funktionieren würde. Wie gesagt, Palworld 2 macht das mehr wie Pokémon, aber übernimmt weiterhin die Elemente von Palworld 1 und bam, Tim kauft es. Ich wette es mit dir. Ich werde mit ihm den nächsten Podcast dann darüber aufnehmen. Es wird passieren. Aber was ich letztendlich sagen wollte, ist auch Palworld, ne? Auch wenn ich sozusagen kein Fan von dem Spiel bin, es ist ein Koop-Spiel am Ende des Tages. Es ist auch ein Spiel, was darauf ausgelegt wurde, dass du mit Freunden durch die Gegend läufst und nicht PvP machst, sondern halt zusammenarbeitest. Und in derselben Zeit haben wir es Enshrouded, was auch erschienen ist, was ja auch in Richtung, ich will nicht sagen Souls-like geht, aber halt auch in Richtung Survival, Aufbau und aber auch Kämpfen und Orte erkunden und all so ein Spaß. In Koop, dass man halt das zusammen macht. So, selbes Ding. Und kurz darauf, einfach nur, weil es darf ja nicht enden, kam Nightingale raus. Also alles übrigens Early Access, um es anzumerken. Wir reden ja heute nur über Early Access-Spiele. Aber kam auch Nightingale halt raus, was in dieselbe Nische wie Enshrouded theoretisch reingeht, nur halt mit anderer Perspektive und all so einen ganzen Spaß. Aber dennoch, es ist wieder ein Koop-Spiel, hat ein bisschen Survival, baust dein Gebäude auf und eine Basis und bla 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 bla. Und das ist doch schon sehr bezeichnend, dass wir mindestens drei dieser Spiele innerhalb von fast 30 Tagen haben, dass sie erschienen sind. So, dieser Koop-Trend ist einfach momentan extrem. Und ich glaube, das wird jetzt eine Weile auch so weitergehen.
Ich würde jetzt aber mal grob behaupten, das ist jetzt einfach mal eine Theorie, die ich in den Raum schmeiße, dass gerade diese Koop-Spiele, da wird es wieder ein, zwei geben, die stechen ja vor und der Rest, der wird so abgegrast von den Leuten, glaube ich. Das wird so, ach, das spielen wir heute mal, ach, jetzt ist ja das da draußen, dann können wir ja auch das machen, weil das Spielprinzip, da braucht man halt schon was, was lange motiviert und das wird schwierig werden, glaube ich. Ich glaube, die Leute sind dann eher darauf geeicht, zu sagen, cool, dann machen wir heute mal das Spiel und das Spiel. Ich glaube nicht, dass sie so ewig bei einem bleiben, vielleicht ein paar Monate und dann kommt halt das nächste Ding. So, und das könnte natürlich auch wieder ein Problem sein, ne?
Oh ja, absolut. Also, da sind wir ja an demselben Punkt, ne, wie Live-Service-Spiele am Ende, dass du natürlich dann sehr hart diese Konkurrenz hast, letztendlich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Spiele wie Powered and Survival-Spiele, sagen wir so, diese Survival-Spiele, die fressen halt unendlich viel Zeit. Ich bin mir sehr sicher, dass mehr Spiele wie Lethal Company am Ende des Tages Erfolg feiern werden, als diese Spiele, die halt so dieses overproduced Survival-Spiele sind. Weil Enshrouded und Nightingale sehen halt auch noch geil aus und all so ein Kram. Da ist halt richtig viel Arbeit dahinter. Lethal Company sind Assets aus dem Unity Store zusammengeklaustert und das ist es. So, mit ein paar Texturen und ein paar Sachen, die selbst gemacht wurden. Aber größtenteils halt einfach nur zusammengewürfelt. Und das funktioniert halt dennoch ganz gut. Und ich glaube, wir werden mehr von den Spielen haben, die auch funktionieren, auch im kleinen Rahmen, wo kleine Entwickler halt von leben können. Weil das sind halt so, Lethal Company ist ein typischer Fall von, wenn ich davon jetzt noch drei weitere Spiele hätte, dann könnte man das super easy sagen, heute zocken wir Lethal, morgen machen wir das andere, übermorgen machen wir das ganz andere Spiel. Aber bei Enshrouded und bei Nightingale und sonstiges, da musst du ja die ganze Woche jeden Abend spielen, damit du da vernünftigen Progress machst. So, Lethal Company ist ein Roguelite irgendwo. Du verkackst deine Runde und dann startest du bei null und dann ist alles weg. Weil das ist der Sinn des Spiels am Ende des Tages. Du hast keine endlose Progression, sondern wenn du halt wirklich verkackst, dann ist es vorbei und es fängt eine neue Runde an. Und das ist dann eher wieder dieses klassische Videospiel, würde ich fast sagen. So dieses normale, dass du wirklich, ja, du spielst und drückst dann den Reset-Knopf und jetzt geht es wieder von vorne los und es macht trotzdem Spaß. So. Und das sehe ich mehr, dass das sich durchsetzt, einfach deswegen, weil diese Spiele können nebeneinander existieren. Ein Nightingale, ein Shroud und Pirate können nicht alle gleichzeitig nebeneinander existieren, weil die sich gegenseitig den Markt wegfressen.
Ja, das ist es erstmal. Und ich finde, das, was ich ja jetzt schon so ein bisschen rausgehoben habe, die Spiele, die mehr Interpretationsraum lassen, die halten sich auch einfach länger. Guck dir einen Counter-Strike an. Das ist immer dasselbe. Es ist, die Storys entstehen halt durch die Spielsituation, siehe ein Battlefield oder so, aber da ist denn EA selbst schuld, dass sie es halt verkackt haben.
Ja, absolut.
So, ne? Aber stell dir mal vor, Battlefield 1942, was da alles noch in den Köpfen vorgegangen ist, was da alles passiert ist und welche urkomischen Situationen es einfach gab.
Ja, so. Absolut.
Und ich glaube, umso mehr du den Spielen gibst und diese Balance zu halten, ist immer schwierig, weswegen sich meines Erachtens nach ein Among Us auch immer noch gut hält, weil es sehr viel Interpretationsspielraum hat. Diese Spiele, die man dann auf dem Markt hat, die das erlauben, diese Interpretationsspiele und einen nicht alles vor die Füße schmeißen, die werden sich tendenziell, glaube ich, länger halten.
Ja. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, jetzt zum Beispiel auch wieder der gute Vergleich letztendlich noch hast mit Battlefield 1942. So, Battlefield 1942 ist eben auch wieder Schon damals. Das war ja der große Kritikpunkt von den Operation Flashpoint-Spielern, wo ich auch dazu gezählt habe. So, Operation Flashpoint war halt dieses Hyper-Simulation.
Ja.
Da ist ein Panzer und du drückst den Einsteigerknopf und du hast erstmal die Einsteigeranimation und.
Kann ich gleich noch anderes, was zu erzählen?
Ja, ja, dann kann auch wer anderes dich dann wegsnipern oder sonstiges. So, das war halt richtig realistisch. Und dann kam halt Battlefield, so die erste Beta. Und man guckt sich das an bei Giga damals noch, als Giga noch Giga war und nicht von einer absolut katastrophalen Firma gekauft wurde. Nee, und dann haben sie das gezeigt und du drückst die E-Taste und dann einfach so, pop, bist du im Panzer drin und alle, und wir haben so, ha, lächerlich, da gibt's ja nicht mal eine Einsteiger-Animation. Und am Ende haben wir alle nur noch Battlefield gespielt. Weil es halt einfach am Ende mehr Spaß macht, weil es ist halt nicht dieses Overproduced, sondern es ist einfach, wie du schon meinst, es ist mehr Interpretationssache und die witzigen Situationen passieren, weil sie dir die Systeme geben dafür, dass das passiert, aber es nicht dir ins Gesicht drücken. So, es ist halt dann witzig, dass du ein System hast, schon damals, du hast ein Flugzeug und da stehen dann halt deine Kameraden drauf und du fliegst mit dem Flugzeug los und der Server versucht so irgendwie die Figuren auf dem Flugzeug draufzulassen in der Luft, so die Position zu berechnen, dass alles richtig ist. Wenn das Flugzeug also versucht, genau gerade auszufliegen und deine Teamkameraden dann mit ihren Waffen auf die Gegner aus der Luft heraus vom Flugzeug auf den Flügeln runterschießen, niemand kann so ein Feature einbauen. Es passiert halt einfach, weil die Möglichkeiten geben wollen. Das kannst du nicht in Operation Flashpoint machen.
Nee, das ist ja das Coole daran, dass einfach so eine Sachen auch mal passieren können. Und das aus der Situation heraus. Aber hier Operation Flashpoint war auch so ein Ding. Alle haben mir das erzählt, boah, Operation Flashpoint. Und ich war ja damals hier der große GameStar-Leser. Die waren ja auch völlig begeistert davon. Ne? Und da habe ich gesagt, Alter, ist das geil, bla bla. Und die Simulation und so. Und ja. Ich dachte so, das ist voll scheiße, habe ich gesagt. Du triffst keine Gegner und das Fadenkreuz ist so komisch. Ja, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo Kopierschutzarten, wie zum Beispiel bei den Siedlern 3, anstatt Steine dann Schweine produziert wurden?
Ja, und irgendwie konnten auch streiken oder sonstiges. Oder
gab richtig, auch irgendwie so Sachen. Genau. Ja, ja. Und bei Operation Flashpoint war es, dass das Fadenkreuz die ganze Zeit eine 8 gemalt hat. Das heißt, der hat auch in die Richtung der geschossen. Das war unmöglich, das Spiel. Das war unmöglich zu spielen, das Spiel. Und ich hab's nicht gereiht. Ich dachte so, ey, ich hab doch hier meine Kopie. Ne? Und ja, ja, aber nee, ging nicht. Also konntest du nicht spielen. Ja, das war so noch eine kleine Anekdote dazu.
Ja, nee, absolut. Also Operation Flashpoint hatte ich damals dann mehr gespielt wegen Mods, die es halt gab tatsächlich. Es gab dann halt so eine typische Mod, was heißt typische Mod, das war schon ein bisschen komplexer, wo du halt dann so Gebäude und sowas halt auch kaufen konntest und das upgraden konntest und dann sozusagen die auch Fahrzeuge kaufen konntest. So, weil es gab ja super viele Fahrzeuge, aber du hast so, die Map war riesig. Als wenn du da mal so, du bist dankbar gewesen, da mal so einen Jeep zu finden. Und so eine Mod hast du ja erlaubt, sozusagen dann Geld anzusammeln, um dann halt eben gute Fahrzeuge zu besorgen. Aber dann kam halt Battlefield raus, ne? Und sagt so, ja, also wenn du Bock hast, dann kannst du ja auch einfach dieses riesige Schiff fahren. Dieses riesige Schiff, wo dann eben andere Spieler mit ihren Flugzeugen von abfliegen. Und das hat mein kleines Gehirn zum Platzen gebracht.
Ja, es ist
also
Wahnsinn.
Und dann natürlich auch sowas, wie dass du Battlefield dann auch U-Boote hast, um dann halt diese riesigen Schiffe auch zu zerstören und all sowas. Und du da aber auch mit dem Flugzeug dann diese U-Boote sehen konntest, wenn sie zu weit oben sind, weil da halt so Wellen geschlagen wurdest, und mit deinen Flugzeugen dann eben Bomben in das Wasser reingeknallt hast, um dann mit diesen Bomben die U-Boote wieder wegzumachen und so. Das ist komplett crazy. Also Battlefield 1942 ist für mich immer noch, auch im Vergleich zu dem, was danach kam, irre, was sie da in dieses Spiel reingepackt haben. Es ist schade, dass sie diese Vision schon mit dem zweiten Teil komplett verloren hatten.
Ja,
und
leider.
Wieder eher in Richtung Simulation ging auf einmal. Also natürlich jetzt nicht so wie Operation Flashpoint, aber schon sehr viel mehr, als das Original Battlefield war. Und dann halt auch wieder das Problem kam, was ich eben auch meinte. Wenn du Lethal Company spielst, kommt ein neuer Spieler, instant wertvoll, kann alles, ist super wichtig. Battlefield 2 oder 1942, vor allem 2142, also der Teil, der nach der 2 kam, wo auf einmal ein Progression-System drin. Also ich glaube, 2 hat es ja auch schon gehabt, also dieses Progression-System, wo du erstmal aufleveln musst, bevor du überhaupt vernünftig ein Health-Kit hast und so ein Kram oder Leute wiederbeleben kannst. So, das heißt, du musst das Spiel erstmal einige Abende spielen, damit du überhaupt mit deinen Teamkameraden was Vernünftiges machen kannst. So, du bist einfach nutzlos. Nicht nur, weil du das Spiel nicht begreifst, sondern weil du einfach wirklich effektiv nutzlos bist, da du nichts freigeschaltet hast. Und das ist auch so eine weitere Sache. Das haben ja auch einfach sehr viele Spiele immer noch, dass du sozusagen ja erstmal sehr viel spielen musst. Na klar, Survival-Spiele gibt ja Sinn. Du willst ja Progression drin haben. Aber auch deswegen sehe ich eher, dass mehr ein Lethal Company oder halt Spiele in dieser Art besser überleben können nebeneinander, weil du einfach das Spiel spielst und du musst nichts freischalten oder so. Du kannst es halt einfach spielen, es ist da. Du kannst an den Abend überlegen, welches Spiel spielen wir denn jetzt mit einer komplett neuen Gruppe und niemand muss sich darüber Gedanken machen, erst noch was freizuschalten oder sonstiges. So, das ist so wichtig. Und das ist auch verrückt, weil so Phasmophobia hat das ja auch. So dieses Problem, würde ich fast sagen. Phasmophobia hat ja auch, du hast dann diesen einen Spieler, der ist Level 100, der hat alles Mögliche gekauft und dann besitzt alles und da stattet dich halt richtig fett aus. So, und du weißt gar nicht, was das alles ist, weil einfach dieser Profispieler da einfach 100 Stück von jedem Item einfach besitzt, was du normalerweise ja erst nach und nach kennenlernst, wenn du Geld sammelst. Und das ist halt auch wieder so ein weiterer Faktor, warum du dich dann nutzlos fühlst. Und das hat Lethal Company, wie gesagt, nicht, weil da wird alles auf Null gesetzt. Du kannst in einen Speicherstand reingehen, wo jemand schon ein bisschen weiter ist, aber dadurch, dass ja jede Runde, die du halt schaffst, immer schwerer wird und irgendwann auch unmöglich schwer wird, so wird es garantiert passieren, dass du in deiner Gruppe noch am selben Abend auf Null landest und einfach nichts mehr hast. Und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass man super viele Design-Philosophien aus der ganzen Sache rausziehen kann, wie man wahrscheinlich solche Spiele anpacken sollte, wenn man ein Kuchenstück abhaben möchte von dem Markt. Mhm. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Art Stardew Valley machen möchtest oder sonstiges, ich glaube, den Markt kannst du nicht bekommen. Weil das ist wieder dieses Progression-Ding. Ich glaube, du kannst nur was vom Markt abbekommen, wenn du dein einfaches Spiel machst, was aber eine leicht süchtig machende Gameplay-Loop hat. Das sehe ich eher, wie das funktionieren kann.
Ja, richtig, genau. Also, man sagt ja immer so ganz klassisch, schwer reinkommen. Nee, andersrum. Leicht einsteigen und schwer zu meistern. Ne?
Ja.
Also, ich sag mal so, ich spiele Counter-Strike super gerne. Ich habe mich aber auch mittlerweile abgefunden, oder was heißt mittlerweile, schon vor ein paar Jahren. Also, mittlerweile geht es ja nur noch bergab. Aber ich habe mich schon vor ein paar Jahren damit abgefunden, ich werde nie einer der besten Spieler sein. Sondern ich freue mich dann halt, wenn ich mal eine gute Runde habe, weißt du?
Ja.
Aber dadurch, dass das Spielprinzip halt so ultra einfach ist, wirklich, du startest jede Runde fest am Punkt einer Basis, dann kaufst du deine Waffen ein und dann versuchst du einfach die Gegner zu Schrott zu schießen. Wenn du dann noch ein bisschen Taktik drin hast, wie zum Beispiel im Teamplay mit Clans oder was weiß ich, mit ein paar Mates oder so, dann wird es halt noch spannender, dieses Koop-Gefühl. Und
ja.
Da würde ich jetzt schon mal noch eine neue These aufstellen. Ich würde sagen, ja, Koop war ja noch nie wirklich tot. Und das ist jetzt halt noch mal so ein Ding, was jetzt noch mal aufkommt. Die Frage ist, ob es über den Hype noch mal drüber hinausgeht. Weil ich glaube, am Ende werden die Platzhirsche, wie zum Beispiel in Counter-Strike oder vielleicht auch irgendwann mal wieder im Battlefield, wenn sie es vernünftig machen, dann wieder ganz vorne stehen, oder?
Ja, aber ja, ich denke schon. Aber dennoch, am Ende des Tages sind das PvP-Spiele. Auch wenn du sozusagen in deinem Team spielst, erstens, du wirst häufig mit Rando spielen. Zweitens, du spielst gegen andere Spieler, die teilweise vielleicht einfach nichts anderes im Leben machen, als Counter-Strike zu spielen. Deswegen, du wirst niemals der Beste sein. Aber es kann sehr gut sein, dass du in deiner Freundesgruppe der beste Lethal Company-Spieler sein wirst, der einfach am meisten Ahnung hat und am besten weiß, wie man mit den Situationen umgeht. Das ist realistisch tatsächlich, weil du sozusagen in deiner Bubble bist und nicht zu hart mit irgendwelchen Cracks dich irgendwie abgeben musst oder ähnliches.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt einfach häufiger kommt. Im Sinne von, natürlich, ein Battlefield, ein Counter-Strike, Call of Duty wird immer noch mehr Milliarden machen. Garantiert, weil am Ende des Tages ist es das, was den Menschen reizt. Dass du der Beste bist gegenüber anderen Menschen. Das ist sehr vielen Menschen super wichtig und ich habe vor allem das Gefühl, vor allem jungen Menschen ist es sehr viel wichtig, die halt noch nicht so häufig in die Fresse geschlagen bekamen von den schlechten Teammates, die man einfach hat und all sowas. So, ich musste ja auch an den Punkt gehen. Ne? Ich war ja auch an dem Punkt, wo ich super gerne PvP gespielt habe und jetzt maximal noch Smash wirklich genieße. Dummerweise aber auch langsam merke, dass so Freunde so langsam es nicht mehr können, auch keinen Bock mehr haben, so, weil die auch an dem Punkt sind, so selbst Smash-PvP ist langsam anstrengend, in Anführungszeichen. So, weil ich, ich meine, gut, es kann auch nicht sein, natürlich, dass alle auch einfach eine allgemeine Erschöpfung natürlich langsam erleiden vom Leben. Und dass einfach dieser weitere Stress, der einfach entsteht durch PvP, der ja den Spaß ausmacht. Das ist ja der Grund, warum das Spaß macht. Du spielst eine Runde PvP, es ist unfassbar viel Stress, es ist super viel Anspannung, weil für dich steht ja einfach viel auf dem Spiel, nämlich, dass du halt sozusagen gewinnst gegenüber den anderen. Und wenn du es schaffst, ist es einfach natürlich Dopamin ohne Ende. Dein Körper sagt einfach, weißt du, was für ein geiler Ficker du einfach bist. So, darauf basiert ja PvP am Ende des Tages. Aber natürlich ist es auch sehr anstrengend. Und vor allem, wenn es dann nicht klappt, ist es dann auch wieder sehr demotivierend. Und genau das haben wir bei diesen PvE, nenne ich sie jetzt mal, Spielen nicht. Und ich glaube deswegen gibt es halt diesen Mini-Boom von wieder mehr Survival-Spielen, Lethal Company, die Backroom spielen, Phasmophobia und Left 4 Dead, das einfach nie sterben wird und immer gute Zahlen hat. Weil es Spiele sind, die vielleicht niemals dir diesen Mega-Glückshormon-Kick geben wie PvP, aber dafür durchgängig einen gewissen Glückshormon-Kick geben. So nicht so krass, als wenn es PvP ist und du eine richtig harte Runde geschafft hast und jetzt wirklich der Geilste bist. Mhm. Aber es macht einfach Spaß, weil du mit deinen Leuten spielst und halt dann die verrückten Situationen kommen und all ganze Spaß. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Sache, die Entwickler immer mehr merken. Ich glaube, das wird immer mehr vorkommen. Selbst Capcom hat ja mit ihren bekloppten PvE-PvP-Dino-Spiel. So, selbst die kommen ja langsam in die Richtung, PvE ist eigentlich gar nicht so dumm, aber lass doch mal lieber PvP zusätzlich einbauen, nur sicherheitshalber. Lass mal dann immer noch ein PvP auch noch mit rein. So, das ist, was mich an Spiel irritiert hat, weil es macht super viel Spaß, Dino-Horden wegzuknallen und so ein Kram. Und auf einmal müssen da andere Spieler auch noch auftauchen. Was machen die hier?
Ich finde aber dieses Capcom-Beispiel, wir hatten das ja hier schon mal im Podcast, schon mal angespielt. Also da haben sie mich aber schon so nicht gecatcht. Also da haben die Dinos an sich nicht gereicht, fand ich. Das war einfach nur, als hättest du eine Kipper voller Müll ausgeladen und das sind denn Dinos, die dich angreifen. Das fand ich so uninspiriert und ich weiß nicht. Also wie lange hast du das gespielt?
Ich habe das nicht lange gespielt. Ich fand es mal witzig. Also ich hatte ein bisschen Spaß damit. Aber dann wiederum, wie gesagt, ich spiele auch Left 4 Dead und sonstiges. Es ist auch nur eine Müllladung an Zombies, die auf mich zulaufen am Ende des Tages mit ein paar Special-Effekten und sonstiges. Ich meine, klar, das Design von Valve ist immer noch damit bei und es ist natürlich noch ein bisschen was anderes. Aber dennoch, so hin und wieder mag ich stumpf. Ich hätte es aber mehr genossen, wenn halt nicht der PvP-Part da gewesen wäre, weil das ist dann wieder der Punkt, wo ich denke, das fühlt sich so schlecht an, gegen andere Spieler in diesem Spiel zu kämpfen. Warum? Warum gibt es nicht einen PvE-Only-Mode? So, warum muss ich mich mit dem PvP-Sachen überhaupt abgeben? Und das ist so der Punkt, wo ich denke, so, ich habe das Gefühl, sie haben PvP drin, weil sie einfach Angst hatten, dass wenn sie nicht PvP drin haben, dass dann keiner mehr spielt. Ja. Weil das ist ja, weil man muss immer so denken wie die Typen oben im Businessanzug. So, was die ja vorgeben, was unten da entwickelt werden soll. Mhm. Und da wird natürlich heißen, wir wollen League of Legends, wir wollen Counter-Strike, wir wollen Call of Duty, wir wollen Battlefield. Und wir müssen jetzt analysieren, was diese ganzen Spiele gemeinsam haben und warum alle das spielen. PvP, so. Und deswegen muss alles jetzt PvP sein. Und deswegen kommen ja auch mehr Indie-Spiele raus, die Koop sind. So, deswegen gibt es ein Stardew Valley, was da sozusagen auch Online-Koop hat und also ein Kram. Und die Menschen das einfach vergöttern. Also, ich habe das Gefühl, die Leute vergöttern Stardew Valley, aber weil du das auch noch online spielen kannst, vergöttern sie es einfach noch mehr am Ende des Tages. Weil du dann sozusagen, ich meine, wie viele Fernbeziehungen wahrscheinlich nur deswegen funktioniert haben.
Ja, das kann natürlich sein, dass man das noch auf diese Ebene hebt. Also, zu meiner Zeit, Fernbeziehung war eher so, dann hast du halt mal telefoniert, ne? Ja. Und dann hast du dich halt alle paar Wochen mal gesehen, bla bla. Aber natürlich sowas zusammen zu gestalten und so, das stelle ich mir schon cool vor. Ja, ich könnte mir aber auch einfach vorstellen, dass die PvE-Spiele deshalb wieder zurückkommen, weil die Leute langsam auch ein bisschen sad sind von diesen ganzen Negativen. Ja. Weißt du, überall auf YouTube war es ja wirklich jahrelang so, dass wenn du einen schlechten Titel in der Headline hattest, dass das sich tausendmal besser geklickt hat als die gute Headline. Das scheint sich jetzt aber gerade wieder ein bisschen aufzuwiegen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, ja, also irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass jetzt die positiveren Sachen auch wieder besser angenommen werden, weil die Leute langsam auch ein bisschen satt sind davon. Also ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch eine Auswirkung hat, eher mit Freunden zusammenzuspielen, als am Ende mit gegen irgendwelche Leute, die dann einen, wie es mir schon passiert ist, nach einem Spiel, die einen dann als Nazi bezeichnen oder so, weil sie gesehen haben, dass du Deutscher bist, weißt du? Mhm. So eine Sachen zum Beispiel. Also die wird es immer geben, weil es gibt immer irgendwelche, also Leute würden sagen, wir sind unzufrieden, aber ich glaube, die, die dann immer da zu Hause sitzen und jeden beleidigen müssen, wird es immer geben und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ich habe so den Eindruck, dass sich die Leute auch langsam wieder so ein bisschen an ihren gesunden oder sagen wir mal ihre psychische Gesundheit beibehalten wollen, weil umso mehr du dich da reinziehen lässt, sage ich mal, umso beschissener wird das ja. Und die Tendenz, dass du das bei PvE-Spielen hast, ist ja eher geringer.
Ja, so, auf jeden Fall.
Außer der eine Idiot, ja, der immer im Team sitzt und andere anschnauzen müssen, was sie da für eine Scheiße machen.
Aber das ist wieder an dem Punkt. Da gebe ich dann am Ende auch wieder dem Spiel die Schuld. Oder zumindest, dass es halt einfach ein zu komplexes Spiel ist. Weil bei Lethal Company zum Beispiel, es sei denn, du bist halt du wirklich, keine Ahnung, du läufst ständig über Abgründe oder sonst, du stirbst halt oder sonstiges. So, wo du wirklich sagst, so, warum? Warum? Warum drückst du die W-Taste, wenn da eindeutig kein Weg ist oder sonstiges? Und das immer und immer wieder. Aber das ist das Schöne bei Lethal Company, jeder macht dort mal was Dummes. Jeder wird dort mal irgendwas machen, wo du sagst, so, warum hat man das denn jetzt gemacht? Aber es ist dann eben witzig, weil es jedem passiert. Mhm. Es ist super schwer, in dieser Art von Videospiel der Dumme zu sein, weil alle werden dumm sein am Ende des Tages.
Ja.
Und das ist natürlich sehr viel häufiger bei PvE, dass das funktionieren kann, weil bei PvP sind wir ja wieder an dem Punkt, du bist unter Adrenalin, du nimmst das halt ernst, du willst halt gewinnen. Und ich beneide Menschen, es gibt es ja, ich beneide Menschen, die wirklich PvP spielen können und das alles überhaupt nicht ernst nehmen und all so ein Kram. Aber ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster und ich möchte nicht, dass man das negativ nimmt, weil am Ende ist es mir auch scheißegal. Aber ich glaube, dass genau die Leute, die PvP am Ende nicht ernst nehmen, die Leute sind, weswegen ich kein Overwatch mehr spielen möchte, weil die einfach dann Kacke sind, in Anführungszeichen. Nicht, dass sie katastrophal sind, aber wenn du halt sozusagen ein PvP-Match nicht ernst nimmst, in Overwatch oder ähnliches, sondern eher so ein bisschen Larifar und ich gebe mir jetzt auch nicht unbedingt Mühe, weil ich will ja nur Spaß haben, aber das andere Team sich halt wirklich Mühe gibt, dann hast du halt keine Chance. Und ich sehe dann nicht den Spaß im PvP, dann spiele ich lieber PvE. So, ja. Wenn ich sozusagen wirklich das als Spaß spielen möchte, dann sollte man nicht PvP machen, weil du ruinierst eigentlich nur den anderen Leuten dann den Spaß, wenn du sozusagen, wenn es dir egal ist, dass du gerade zum 10. Mal in der Base abgesniped wurdest oder sonst. Also, nee, mir egal, ich hab trotzdem Spaß. Also, nein, hör doch mal einfach auf, geradeaus aus der Base rauszugehen. Mach doch mal was anderes. Versuch doch mal Taktik reinzumachen. Aber macht man seltener, wenn es eigentlich wichtig ist. So, weil wenn ich PvP spiele, wenn ich Overwatch spiele oder Battlefield oder sonstiges, möchte ich gewinnen. Ganz einfach, ich möchte gewinnen. Deswegen spiele ich die Spiele. Ich möchte das Gefühl haben von, ich habe mich jetzt gegen das gegnerische Team durchgesetzt.
Siehst du, also ich nehme schon, also ich mache da einen kleinen Unterschied, weil ich finde, es gibt Leute, die schreien andere Leute an, weißt du, was sie für Idioten sind und was sie denn da jetzt machen. Und es gibt Leute, die sagen, hey, versuch mal nächste Runde darauf zu achten oder dies und das und jenes. Oder versuchen einfach eine gute Teamstrategie zu finden, wenn man merkt, okay, der eine ist vielleicht vom Skill-Level her nicht so wie andere, sage ich mal. Das ist für mich halt ein Unterschied. So. Und ich finde dieses, also ich bin wirklich jemand, den würdest du wahrscheinlich als jemanden bezeichnen. Also ich habe wirklich einfach meinen Spaß an dem Spiel, versuche aber trotzdem das Bestmögliche zu geben, das Team in meinen Möglichkeiten zu supporten. Also wenn ich da natürlich nur rumstehe und mich abschießen lasse und mir denke, ist mir egal, dann ist das immer noch was anderes, als wenn ich einfach sage, ich habe jetzt hier meine Freude an dem Spiel und das, ich finde, da muss man nochmal eine Trennlinie ziehen.
Also, ja, absolut. Ne? Also ich möchte ja auch anmerken, so es geht jetzt nicht darum, dass du jedes PvP-Spiel super ernst nehmen musst oder sonstiges, aber du musst halt schon den Drang haben, Leistung zu zeigen, finde ich.
Ja, das ist so, als
wenn du
halt,
als wenn du mit deinen Freunden Fußball spielst und sagst du, ja, ist ja eigentlich eh alles egal. Ich spiele es ja einfach ein bisschen, aber ob ich jetzt gewinne oder nicht, ist dann wurscht. Und ich so, Ja und nein. So, wenn ich eine gute Overwatch-Runde spiele, wo alle sich halt ein bisschen Mühe geben und halt versuchen zu gewinnen, und wenn man es dann nicht packt, dann ist es ja meistens auch okay. So, man hat ja alles gegeben, hat halt nicht funktioniert. Aber wenn du halt wirklich merkst oder auch Leuten dann wirklich sagst, so, ey, probier doch mal das und das, und dann die Antwort ist so, ja, sie nehmen das halt auch nicht so ernst, das Spiel oder sonst was. Halt ja, häufig vorkam, weil wenn du natürlich
Ignoranz spielst, schon. Also,
das ja, das ist ja so. Spiel halt kein Spiel mit anderen Leuten zusammen, wenn du dann am Ende sozusagen für die das Erlebnis auch wieder ruinierst.
Ja, ja.
So, und das ist halt sehr, sehr häufig der Fall. Und das ist super schwer zu beschreiben, weil ich glaube, man muss PvP-Spiele gespielt haben und auch einige Runden, um das nachzuvollziehen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es super hart negativ rüberkommt, im Sinne von, nur weil jetzt dann einer irgendwie gerade nicht so in Laune ist oder sonstiges oder aufhören, dieses Spiel zu spielen. Nein, darum geht's nicht. Einfach nur darum, dass wenn ich ein PvP-Spiel spiele, dass ich natürlich dafür sorgen möchte, dass mein Team vorwärts kommt. So, weil das ist der Sinn vom PvP. Ich spiele auch kein Zelda, um dann in der Hyrule-Steppe irgendwie einen Kreis zu laufen, um mir einen Keks zu freuen. Ich möchte das Spiel schaffen. Ich möchte die Story erleben. Ich möchte vorwärts kommen. Und das ist ja auch Teil vom PvP. Der einzige Grund, warum das Spiel ist, du willst vorwärts kommen. Du willst gewinnen. Das ist das Ziel von dem Spiel. Und wenn du das Ziel nicht verfolgst, ist das doof, weil es ist ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, du machst es schwieriger für andere, das Ziel zu erreichen.
Ja.
Aber also, ja, aber das ist die Problematik dahinter an sich.
Ich sag's mal immer, wenn da natürlich noch andere mit drin hängen und man ist denn vielleicht, gerade im PvP ist es ja immer so, dass du auch mal einen schlechten Tag hast und so. Also
ja.
So oft wie ich manchmal bei Counter-Strike nichts treffe, da bin ich schon froh, dass mich nicht alle wirklich schon rausgeschmissen haben. Aber manchmal habe ich dann halt auch gute Tage und kann es dann halt beweisen, aber die wissen dann halt, okay, das ist jetzt nicht der Main-Player, der uns hier carryen wird. Aber wenn derjenige dann sagt, ey, Leute, ich bin jetzt hier nicht der Highskiller oder so, aber wir werden schon eine Aufgabe finden. Und wenn ich am Ende meine Position habe, vielleicht einen weghole, bei Counter-Strike nehme ich jetzt einfach mal,
ja,
und am Ende dann noch eine gute Ansage mache, dann ist den Leuten ja auch schon geholfen, dann ist man ja auch schon involviert in dem Spiel.
Ja, absolut.
Ne? Und wenn man jetzt aber dasteht und so, oder was weiß ich, AFK geht, weil Mutti gerade ruft, was Essen gibt oder so, also ohne jetzt irgendwie ein klein machen zu wollen, aber das war jetzt so der übertriebenste Fall, wenn es einem einfach egal ist oder so, sag ich mal, ja, dann ja, sollte man sich das halt überlegen, ob man das machen will. So, also,
ja, es ist, also es geht auch darum, nicht, dass man jetzt irgendwie so MOBA-Spiele spielt und dann natürlich das Geflame und sonstiges kommt, weil auch im MOBA habe ich natürlich auch gute Runden gehabt, so, wo jemand dann vielleicht wirklich, wenn man mal eine schlechte Performance macht oder irgendwas falsch macht, dann tatsächlich einfach nur ein sachlich erklärt, ey, probier doch das mal. Und dann klappt das. Und dann freuen sich alle und haben eine gute Zeit miteinander. Aber natürlich auch beim MOBA. So, wenn einer, vor allem beim MOBA, weil je weniger Spieler in einem Team sind und all sowas, desto wichtiger ist jeder Spieler ja am Ende des Tages.
Richtig.
Und wenn bei einem MOBA-Spieler ein Spieler nicht vernünftig spielt oder sich weigert, vernünftig zu spielen, oder wie es bei MOBAs gerne ist, so eine beleidigte Leberwurst ist, dass er nicht mal mehr aus dem Spawn rausgeht. Weil das ist das MOBA, was wir alle kennen. Du bist sauer, jemand sagt, du bist doof, erstmal nicht mehr spielen und einfach die für alle 40 Minuten
ja,
verschwenden.
Ja, das ist denn aber Kindergarten.
Ja, natürlich, aber das ist MOBA am Ende des Tages.
Und
ja, aber
ganz
das,
ehrlich,
das
mit
sind
dem
die
spielst
Erlebnisse.
Ja auch nicht
nochmal. Nein, aber das sind für mich die Erlebnisse, die mich dazu brachten, wie wäre es mit Koop-Spielen. Da habe ich das nicht. Ich habe immer eine gute Zeit mit Koop-Spielen. Ich habe nicht immer eine gute Zeit mit PvP-Spielen. Aber wie gesagt, das Dopamin am Ende ist höher, wenn ich PvP gewinne, als wenn ich PvE gewinne. Dennoch behaupte ich, dass ich, wenn ich komplett rückblickend habe, also alles überblicke, was es so gibt, habe ich am Ende mit PvE mehr Spaß. Und dann gibt es auch sowas wie Monster Hunter und so, um es mal anzumerken. Ne? Also Monster Hunter ist ja auch ein Koop-Spiel in dem Sinne, logischerweise. Und da gibt es ja aber auch diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn du diesen super schweren Boss oder sonstiges dann halt mit deinen Leuten sozusagen halt schaffst. So, es ist möglich, dieses Glücksgefühl zu erschaffen, auch im PvE. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass jetzt dieser Trend, vor allem mit solchen neuen Ideen wie, was heißt neuen Ideen, aber Ideen, die jetzt halt nochmal besser genutzt wurden mit Proximity-Chat und sonstiges, halt noch mehr vor allem in den Entwickler dazu bringen, zu sagen, lass uns mal probieren, ein PvE-Spiel zu machen, anstatt das nächste MOBA oder sowas, was ja eine Zeit lang war. Also wie viele MOBAs angekündigt waren eine Zeit lang oder wie viele Battle Royales, auch von Indies, die dann zwar alle ganz witzig aussahen, aber am Ende waren es halt PvP-Spiele. So, Sie müssen eh dann wieder alle gegeneinander kämpfen.
Also dieses PvE, man könnte das ja auch auf ganz einfache Sache runtersprechen. Wie heißt denn dieses gemeinsame Zeichenspiel?
Montagsmaler?
Nee, im Webbrowser. Da kriegt jeder eine Beschreibung und die müssen das bezeichnen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Jedenfalls, es war unfassbar witzig die ersten Male und dann hat sich das aber auch irgendwann abgenutzt. Und das ist bei PvE immer so ein Ding, diese Situationskomik. Also bei, ich sag mal, Counter-Strike, hast du, also PvP, hast du immer dieses, okay, du erwischst welche, dann hast du dieses Erfolgserlebnis. Du kriegst immer wieder das Gleiche sozusagen. Ne? Ja. Weil du bist entweder schneller als die oder du kannst sie austricksen oder. Und das ist Runde für Runde gleich. Und bei PvE ist es ja eher denn so, dass sich diese Erfolgserlebnisse, diese Freude aus Situationen ergibt ganz oft. Und weil ein Schalter drücken oder dass alle ihren Schalter drücken oder alle ihren Müll wegräumen, das ist ja das eine. So, das ist schön, ja, aber ja, ist halt irgendwann dann abgelutscht sozusagen. Aber wie du es ja selbst schon sagst, diesen Dopaminschub, den man durch PvP kriegt, da kommt PvE halt nicht ran. Weil du weißt ganz genau, bei PvE, bei PvP, also Player versus Player, das mal, ich glaube, wir haben das noch kein einziges Mal übersetzt, haben wir sozusagen, da wissen wir, was wir bekommen. Ne? Das ist, als wenn du jeden Morgen zu deinem Bäcker gehst und sagst, ey, ich freue mich jetzt auf mein belegtes Brötchen oder was weiß ich.
Ich würde fast eher sagen, bei PvP sozusagen kannst du das so, wir haben dieses seltsam Menschliche, dass wir in dem Augenblick wissen, ich bin besser als dieser andere Mensch. Ich bin, das ist, wir mögen das ja aus irgendwelchen Gründen, Leute unter uns zu buttern und zu sagen, ey, der ist schlechter als ich. Ich habe gezeigt, dass ich besser bin als der. Und das ist natürlich eine Komponente, die bei PvE komplett fehlt, weil da ist einfach nur der Gedanke, ich bin besser als die KI, die da programmiert wurde, die gemacht wurde, damit ich das schaffen kann am Ende des Tages.
Ja, das stimmt schon.
Ein Spieler ist sozusagen, kann endlos schwer sein, so je nachdem, wie gut halt der andere Spieler ist. Bei einem Videospiel, also wenn du gegen den CPU kämpfst am Ende, geht es darum, dass du halt eher weißt, wie der Computer agiert und wie du sozusagen es schaffst, weil das ist halt gemacht worden, damit du es schaffen kannst. Aber ein anderer Spieler ist nicht geschaffen, damit du ihn schaffen kannst. So, das ist ein anderer Spieler. Und deswegen ist wahrscheinlich dieses Glückshormon ja auch viel, 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 viel stärker, weil du genau weißt, ich habe gerade jemanden anderen geschlagen, der auf der anderen Seite von meiner Internetleitung da jetzt hockt und sich ärgert, dass er verloren hat und ich habe gewonnen. So, ich glaube, das ist eine wichtige Komponente, weil wir mögen gewinnen. Ganz einfach. Wir mögen es einfach. Es ist ein gutes Gefühl zu gewinnen. Und das hast du bei PvE logischerweise nicht so viel. Also zumindest nicht in diesem Maße. Du hast nicht mehr diese ich will nicht sagen soziale Komponente. Ich wünschte, ich wäre gut in Psychologie, um das besser erklären zu können. Aber ich hoffe, man versteht so circa, was ich meine. Es ist was anderes, wenn ich einen Spieler schlage, als wenn ich den Computer schlage.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gegen Bots habe ich auch nur gespielt, wo wir noch auf Modemleitungen rumgeballert sind. Spätestens ab Flatrates war das ja sowieso komplett obsolet.
Ja, nee, und natürlich bei Bots noch ein Ding, die sind ja, also sagen wir so, anders als, also Bots sind ja einfach nur sozusagen Simulationen von Spielern und die kannst du ja auch so extrem machen, dass sie unmöglich sind zu gewinnen. Geht's ja auch so, wenn du dir die, weiß nicht, die Quake-Bots oder sowas halt anguckst. Aber ich meine halt sozusagen Monster Hunter, so, wenn das halt schwer ist, dann ist es ja trotzdem noch genauso designed, dass du schaffen kannst. So, darum geht's einfach. Und das ist ein anderes Gewinn, das ist ja ein Gefühl von, weiß ich nicht, wie Dark Souls oder sonstiges, wenn du dann Boss sozusagen schaffst. Es ist designed, geschafft zu werden, aber es war schwer und du bist glücklich, dass du es geschafft hast und diese Leistung erbracht hast. Und das ist ja eben das, was bei PvP spannender ist, weil es nicht geschaffen wurde, dass du es gewinnen kannst, weil da ein Mensch dran ist. Das ist halt, es wurde nicht programmiert, ein Mensch kann nicht programmiert werden, dass er dich gewinnen lassen kann durch Patterns und sonstiges. Es ist ein anderer Mensch, der sich intelligent verhält, der sich anpassen kann und all sowas. Und den auszuspielen ist deswegen immer mehr satisfying als auch nur irgendwas, was ein Computer dir vorgibt und geschaffen wurde, dass du es eh besiegen kannst. Ja, und ich glaube, das ist halt das, was geil ist. Das macht Spaß daran.
Dazu muss man auch den Begriff intelligent verhält definieren. Aber das ist ein anderer Podcast.
Ja, das stimmt wohl. Nee, aber ich glaube, das ist sozusagen das, was halt diesen Schub gibt. Aber, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an der ganzen Sache, du hast gewonnen, aber der Mensch an der anderen Leitung, der es ja gerade verloren hat, wie geht's dem? So, was, wie hat der das Spiel empfunden? Hatte der Spaß? Wurde er zerstört? Hätte er mehr Spaß gemacht, hätte er Mario Odyssey gespielt? Das ist dann die große Frage. Und da bin ich, wie gesagt, an dem Punkt angekommen, dass ich für mich geklärt habe, als jemand, der eigentlich gut in diesen Spielen ist. So ist es nicht. Ich bin nicht jemand, der irgendwie sagt, ich kann nichts treffen oder ich bin kacke oder irgendwie ich vergreife das Spiel nicht. Ich bin immer sehr gut in diesen Spielen. Ich bin gut in Overwatch und all sowas. Ich bin meistens in den Top-Spielern von jeweiligen Team. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach nur, dass ich mich einfach scheiße fühle, wenn ich alles gebe und am Ende dann trotzdem verliere und dann ich auf die Uhr gucke und sehe, cool, es ist 2 Uhr morgens und ich hatte keinen Spaß gerade die letzten 30 Minuten. So. Und das ist dann für mich immer wieder der Punkt gewesen, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich das überhaupt?
Ja.
Und erst als die ganzen Koop-Spieler kamen, und ich gemerkt habe, ich kann mit denen fast genauso viel Spaß haben, erst dann habe ich für mich realisiert, das ist für mich das Problem. Es ist für mich das Problem, ich verliere Zeit, ich werde alt, die Zeit gleitet mir durch die Hände einfach durch und ich möchte lieber meine Zeit verbringen mit Freunden und Spaß haben, anstatt diese Chance auf Spaß zu haben. Und deswegen bin ich dankbar darüber, dass, wie gesagt, auch sowas wie Power Word existiert, dass Enshrouded Nightingale auch diesen Markt wieder füllt, dass Lethal Company auch wieder zeigt, yo, das kann funktionieren, auch wenn es super klein und super simpel ist. So, wir hatten, wie gesagt, ja Beispiele wie Overcooked und sonstiges. Aber Overcooked ist auch wieder, Overcooked spielst du durch und dann bist du dann damit. So, das ist auch wieder so ein Punkt. Es ist beeindruckend für mich, dass Overcooked auch niemals in diese Richtung gegangen ist, von Endlosmodus oder sonstiges. So.
Na, vor allem Level-Editor, Custom-Level, bla bla, da gibt es ja tausend Varianten.
Eben, also es gibt so viele Möglichkeiten, theoretisch, wie in Overcooked, das System, was sie haben, nutzen könnten, um halt das nächste Lethal Company oder ähnliches zu sein, aber sie haben es nicht genutzt. Sie haben ja mit Overcooked 2 einfach Online-Multiplayer reingepackt. Das war so das große Ding, was ja cool ist, auf jeden Fall. Aber am Ende war es dann nochmal Overcooked. Und das ist so, vielleicht hättet ihr in eine andere Richtung gehen sollen.
Ja, aber das stimmt.
Wer weiß, Overcooked 3 Ding immer irgendwann existiert. So, Overcooked zum Beispiel würde ich auch sagen, wie cool wäre es, wenn Overcooked darauf basieren würde. Ganz dumm gesagt, du gehst auch in random generierte Dungeons und musst dann die Zutaten erstmal besorgen. Und dann machst du sozusagen die Level oder ähnliches. Und du machst noch eine Komponente obendrauf, die Spaß macht, mit anderen Leuten zu erleben und all sowas.
Es gab doch sogar so ein Spiel, da musstest du Dungeons bereisen, um dann die Sachen für deinen Store zu holen.
Oh ja, ja, es gibt allgemein, das sind ja diese Item-Store. Games. Also ist ja tatsächlich irgendwie so ein Genre. Es gibt viele Spiele, die in diese Richtung gehen. Finde ich übrigens auch super geil, solche Spiele. Und auch da sage ich mir, mach ein Koop-Spiel. Lass das so machen, dass zum Beispiel man sagen kann, ey, ihr beide, ihr geht in Dungeon, holt neue Items und wir kümmern uns um den Shop währenddessen. Und sowas halt. So. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann.
Ja, das stimmt.
Währenddessen kriegen wir dann, weiß ich nicht, PvP-Spiele.
Es gibt halt auch einige Spiele, also ich finde, die Industrie sollte sich auch langsam mal so ein bisschen klar werden, was man machen will als Service-Game. Wo du jetzt gerade Overcooked gesagt hast, da ist mir so gesagt, das würde doch super angenommen werden von den Leuten. Weißt du, also das wäre so, du kriegst Nachschub für die Level und so weiter und so fort, bis dann halt irgendwann mal dieses Spielprinzip komplett ausgelutscht ist. Aber wenn du immer mal wieder neue Ideen reinbringst, ich glaube, das würde viel besser ankommen, als wenn die Leute jetzt sagen, oh, wir machen jetzt das nächste Spiel von den Batman-Machern, jetzt fällt mir Rocksteady Games, aber machen ein komplettes Service-Game raus.
Ja.
Das kommt halt nicht an. Aber wenn du so ein Overcooked hast, wo du erstmal eine schöne Singleplayer-Kampagne hast und dann immer wieder Stuff nachgeschoben bekommst, vielleicht auch mit neuen Ideen, mit neuen Zutaten, bla 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 bla.
Es muss ja nicht mal kochen sein. Ne? So, du kannst auch andere, kannst auch so, weiß ich nicht, mach einfach, du bist in der Weihnachtsfabrik und musst halt Sachen herstellen. So, und der eine muss es dann verpacken. Und da gibt es irgendwie dann so bestimmte Aufgaben, wie man das halt richtig verpackt. Und man kann es dann aufteilen. So, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man halt sowas als Service-Spiel machen könnte. Aber dieses grundsätzliche System hat mit, du läufst mit Top-Down durch die Gegend und drückst Knöpfe, damit Sachen passieren und hergestellt werden, aber machst es halt frisch mit solchen Ideen, dass du halt auf einmal Spielzeug herstellen musst oder du bist in Paketversandservice oder sonstiges. Es gibt so viele Sachen, die du machen könntest mit diesem System. Das stimmt, diesen simplen System von Top-Down, kannst dashen, kannst deinen Interaktionsknopf gedrückt halten, um Sachen zu machen, wie eben dann hacken oder Sachen von Herd wegnehmen oder wie gesagt, einfach ein Paket aufheben und dann darüber bringen. So, das ist halt so das Verrückte für mich, wo ich denke, so, es gibt so viel Potenzial in der Hinsicht, aber ich glaube einfach, weil Koop teilweise so eine große Gefahr war und auch so gefährlich ist für einen Indie-Entwickler, das zu probieren, dass es deswegen häufig nicht gemacht wurde. Dass einfach sozusagen gesagt wurde, ja, aber es ist viel einfacher, irgendwie was in Richtung PvP oder sonstiges zu machen, weil das ist ja anscheinend der Trend. Und deswegen wäre es halt cool, wenn es wirklich langsam diese Anzeichen gibt von Koop ist beliebt. Leute wollen Koop spielen. Macht mehr Koop-Spiele. Weil dann können wir endlich mal solche Ideen erkunden, die seit Ewigkeiten möglich gewesen wären, aber man hat Angst, sie zu entwickeln, weil am Ende nachher es dann keiner kauft, weil Leute sagen, ach, Koop will ich nicht. Das spiele ich nicht. Kann man da auch irgendwie gegen andere dann kochen oder so? Gibt es einen PvP-Modus in Overcooked 3? Aber es gab aber sogar PvP in Overcooked 2.
Ja, siehst du.
Muss. Das muss ich ja verkaufen.
Ja, genau. Ja, aber eigentlich haben wir damit schon ein ganz gutes Abschlusswort von einer Viertelstunde gefunden, wo du gesagt hast, du bist einfach zufriedener damit, wenn du die Zeit damit sinnvoll verbringen kannst, ohne dich zu ärgern und einfach mit anderen Leuten eine gute Zeit zu haben. Der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Ja. Und ich finde, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich finde, das sollte man dann halt auch wieder ein bisschen mehr einbauen, einfach um auch wieder ein bisschen mehr Frieden reinzubekommen. Ich denke, das sind auch sehr schöne Abschlussworte.
Ich denke auch.
Und wer uns auch Frieden gibt, die sind unsere, oh mein Gott, oh, das ist schlecht, sind natürlich unsere Patreoniken und Steadianer, die hier jeden Monat dafür sorgen, dass wir haufenweise Bonusformate jetzt bringen können, die qualitativ auch hochwertig sind und die ab 10 Euro bzw. 12 Euro Mitglieder sind folgende und die werden auch jede Folge vorgelesen. Das ist der Primebox, der Robbe 396, der Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Mipa, Serioga L, Michael Bormann, Nightbert, The Real Sort of Fan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbock 22, JD 1988, Ape Fiction und dann für 15 Euro Janis Just und Pidgeon und der 25 Euro Mann der Axel Swiss.
Ja, vielen Dank.
Genau, und ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, um dir mein Gejaul über PvP anzuhören.
Ja.
Ich bin natürlich gespannt, was die Leute dazu sagen, ob die das eh nicht sehen und auch langsam mehr PvP genießen. Weil das ist für mich immer so eine interessante Diskussion in der Hinsicht. Ich habe immer das Gefühl, es hat viel mit Alter zu tun, so weil wir auch natürlich viel darüber reden. Wir werden auch älter. Und ich weiß immer, wie ich früh getickt habe. Und ich frage mich immer sozusagen, ist das wirklich ein Industriewechsel? Oder ist es einfach nur, weil ich älter werde, weil ich das langsam anders sehe? Aber ja, ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen.
Von daher, da bin ich auch.
Hau in die Tasten.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wir können jetzt schon mal sagen, dass jeden Monat jetzt auch alle Formate regelmäßig kommen werden. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf so ein Mist. Und das ist dann immer der dritte Mittwoch im Monat.
So. Ein so,
da können wir, bis dahin können wir jetzt die gute Freude auch mal wieder liegen lassen.
Ja, genau, dann ist vorbei. Dann können wir die umgekehrte Episode machen. Warum PvP scheiße ist.
Genau. Wir wünschen euch natürlich was. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und yes. Bis dann.
Tschüss. Bis denne. Baba.